Also, den Anfang stellen wir jetzt einfach mal so vor, dass ich ein paar Frauen zu sagen, Marktwirtschaft, Markt, da denke ich an. Ja?
Wettbewerb.
Also ich mache schon auch mal die.
Die liegt da oben.
Oder rechts ist auch die.
Wettbewerb.
Ja?
Angebot und Nachfrage. Ich will auch noch was hinzusteuern. Ein Begriff, der, wo ich jetzt überrascht bin, dass er mir gar nicht gefallen ist. Geld. Steckt vielleicht implizit in Handel drin. In diesen Ausdruck steckt da eigentlich nicht einfach so drin. Geld. Gehen wir mal die Ausdrücke durch, jetzt einfach, um uns ein bisschen ins Thema rein zu bewegen. Wettbewerb. Was ist das Ziel des Wettbewerbs? Wettbewerbe gibt es ja viele. Wer wollte am schnellsten 100 Meter oder auch eine ganze Marathonstrecke? Auch ein Wettbewerb. Was ist da Ziel des Wettbewerbs? Ja? Dass ich den Wettbewerb gewinne, also die Gewinn.
Ja, gut, ist aber ein paar hundert Meter auch nicht anders. Auch dort kommt darauf an, ihn zu gewinnen.
Genau.
Jetzt stellt sich aber noch die Frage, welchen Wettbewerb und was ist das Ziel? Ein paar hundert Meter könnte ich sagen, wer schläft am schnellsten 100 Meter, wer kommt am schnellsten dort an? Oder bei Marathon, da war es ein bisschen länger, aber es ist das gleiche Prinzip.
Wer findet am schnellsten ein Produkt auf dem Markt, was unbedingt die haben will?
Wer bringt am schnellsten ein Produkt auf den Markt? Und das war die Fortsetzung?
Was jeder auch haben will.
Was jeder auch haben will.
Also sagen, der hat auch nichts erstmal geschaffen.
Also, wer bringt am schnellsten ein Produkt auf den Markt, was jeder auch haben will?
Ja? Ja, wer macht am meisten Gewinn? Also wer produziert am günstigsten?
Also, Produkt, was jeder auch haben will. Günstig bloß ein Ausdruck ist, der seinen Maßstab nicht übermäßig gut ausdrückt.
Qualität.
Ja.
Qualität.
Einer hat Qualität. Man sagt aber auch oft bei Preisen, sie seien günstig. denkt man weniger an die Qualität, sondern an Qualität im Verhältnis zum, also die Günstigkeit des Preises zur Qualität, in dieser Mischkategorie. Also ein Produkt, das jeder haben will, gewinnt günstig, günstig und sagt, Bestimmung von günstig Qualität. Ja.
Für mich ist halt, wenn man ja das durchsetzen kann mit der Reise und einem gewissen Parameter. Und die Parameter sind ja sowas wie Zeit, also wer der schnellste ist oder wer arbeitet am wenigsten. Also für mich ist Wettbewerb das Interessen durchsetzen.
Ja, aber da sind bei den Wettbewerb so bestimmt, da wird man wohl kaum beim Markt, bei der Marktwirtschaft enden. Dass man sich in der Marktwirtschaft durchsetzen will oder am Markt durchsetzen will, Markt haben wir ja als Thema, man am Markt durchsetzen will, ist ja nicht einfach das Interesse der Maßstab.
Naja, aber die Qualität auch nicht. Also,
tja, eben.
Auch nicht immer der Gewinn.
Die Qualität ist auch fragwürdig.
Manche haben immer noch Wettbewerb auch nur jemanden ausschalten, da ist der Gewinn dann das Zeitrahmende, ja. Langfristig.
Ja.
Innovation.
Innovation? Also
ja, dass man
neu. Bestimmung zum Wettbewerb.
Ja, das Ziel.
Das soll schon welche gegeben haben, die haben sehr viel und innoviert. Das sind aber ein bisschen angeworben. Ja. Genauso haben wir bei Qualität. Es gab auch in allen möglichen Bereichen, zum Beispiel in der jetzt allmählich erschlossenen Videoproduktion, die ersetzt worden ist durch die DVD und ähnliche, oder Blu-ray, ähnliche neue Produkte, da gab es einen Wettbewerb und da hat die schlechteste Version, die qualitativ schlechteste Version, vom technischen Standpunkt aus gewonnen, wie VHS. Also offenbar ist das nicht immer so, dass Qualität im Sinne von das Beste, das technisch best ertüftelte, innovierte, den Sieg davon trägt. Und vielleicht hängt das damit zusammen, wenn man diese Bestimmung jetzt nebeneinander herlegt. Die stehen im Verhältnis Qualität, Gewinn und Produkt, das jeder haben will. Das erste Produkt, das jeder haben will, stimmt das?
Ich würde noch dazu schreiben, Produkt, das jeder kauft, weil wenn man es nur haben will, aber kannst du gar nicht leisten, dann würdest du es auch nichts, wenn es nicht gar nicht stimmt.
Also wohl, haben wollen ist zu wenig.
Kaufen können.
Man kommt auf dieses Moment rein, was ich auch erwähnt habe, was gefehlt hat in der ersten Liste meines Erachtens, jedenfalls mindestens gefehlt hat, die Geldfrage. Im Gewinn steckt sie ja nicht drin. Also ein Produkt, das jeder haben will, ist mir leicht zu haben. Ich bin sicher, dass man das kostenlos verzeihen würde, würde jeder kommen, der irgendwie ein Bedürfnis darauf hat. Verzeihen ist mir ein Preis aus, ist schon wieder eine Frage. Wer hat genug Geld, sich dieses über neue Produkte auch noch zu leisten. Wenn wir die Geldfrage reinkommen, die es kaufen können, dann sind wir vielleicht dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb mehr auf der Spur, oder ziemlich, aber im wesentlichen Teil auf der Spur, als wir uns bloß vorstellen, das soll die Sache möglichst gut sein, das soll das Bedürfnis eines jeden irgendwie ansprechen. Es ist mindestens was Doppeltes. Andererseits, das Bedürfnis muss vorhanden sein, wenn keiner danach greift, wird er auch das auch nicht verkaufen können. Aber wie ist das Verhältnis zwischen Bedürfnis und dieser Geldfrage? Hier ist ausgedrückt, kaufen können, da wird die Geldfrage zum Ausschlusskriterium. Zu einem Kriterium, wo ich dann sagen muss, nein, danke, kann ich nicht, geht nicht, wunderbar, spricht mal wieder was an, aber der Geldbeutel, das Konto ist nicht groß genug. Oder es gibt genügend andere Notwendigkeiten, die ich mir erstmal leisten muss, bevor ich auf dieses Produkt zugreifen kann. Und erwähnt zum Beispiel diese Eigenschaft oder diese Bestimmung, Bedürfnisbefriedigung, stark im Kontrast zu diesem Problem des Kaufkönns.
Also ich würde zu dem Können zumindest noch wollen schreiben. Es ist ja nicht so, dass ich zwangsläufig was nicht kaufen kann, weil das Geld fehlt, sondern ich wege ab, nee, ich habe jetzt hier auch so eine X und die gehe ich jetzt für das oder jenes Produkt aus.
Ja, schau, aber das, die Wollensfrage ist eben gebunden an die Verfügung, die mit der Geld oder zumindest der Debit. Und der Debit ist nur skriptliches Geld.
Wenn ich einen Porsche kaufen will,
dann kann ich auch sagen,
will ich das, aber ich kann nicht, weil ich das Geld nicht habe.
Ja, das ist die Zelle da.
Das ist Wollen,
ich kann nicht. Ja, ich aus die Zelle da. Also, will ich den Porsche kaufen oder nicht? Ich habe nur noch zwei, keine Ahnung, Audi.
Ja,
aber das ist doch, aber die Bedingung dafür, dass ich das Geld habe, immer, also Voraussetzung immer so. Und wenn es nur ein Apfel ist, also könnte auch Geld.
Aber nur weil ich Geld habe, werde ich ja nicht
langsam sein. Nein, das ist ja nicht. Wenn man Geld haben muss, muss man sich unbedingt das kaufen, was es gibt. Also die Voraussetzung, wie ich es ja gesagt habe, vielleicht müssen wir mal zusammenführen. Geldfrage und weder ist Bedürfnis allein, versichtlich des Ziels des Wettbewerbs, alle Bedürfnisse befriedigen. Aber andererseits, ohne Bedürfnisse, also ohne, dass ich jemand allein auch will, kann man auch so sagen, wird das Produkt niemand dazu verleihen, Geld dafür rauszuholen aus der Tasche. Würde man die beiden Begriffe mal zusammenführen, Bedürfnisse und Geldfrage, dann wäre es für uns sinnvoll, die Sache, das Verhältnis von beiden Seiten zu betrachten. Von der Seite, was hier in diesem Angebot und Nachfrage, in diesem Angebot und Nachfrage ausgedrückt ist, da gibt es einen Anbieter und einen Nachfrager. Schauen wir uns die Sache mal von Seiten von Standpunkt des Nachfragers aus an. Das haben wir eigentlich bis jetzt hauptsächlich gemacht. Wir haben uns gefragt, wann kann ich mir das Bedürfnis befriedigen? Conditio sine qua non, also Voraussetzung, die einfach unhintergehbar ist, ist ebenfalls Verfügung über genug Geld. Also kaufen können ist die Voraussetzung. Nicht bloß haben wollen, auch kaufen können. Ist die Bedingung dafür, dass meine Nachfrage eine Antwort findet in dem herüberwandernden Angebot. Also die Nachfrage, ich frage nach Pullover oder nach Autos oder nach Stühlen oder was auch immer das Produkt sein mag, frage ich nach. Eigentlich frage ich gar nicht nach. Ich frage nach und da fehlt schon wieder das Entscheidende. Ich frage nach und an der Kasse bleibe ich die Antwort nicht schuldig. 1000 Euro oder 700 Euro oder 15.000 Euro im Falle eines Automobils. Also wenn man jetzt das Verhältnis von beiden Seiten aus betrachtet, da ist hier die Nachfrage, derjenige, der es braucht, für den ist das Geld einerseits Mittel, so man das hat, und andererseits Ausschluss, Gnadenbuch muss ausgehen. Und in der Ökonomie, VWL, Volkswirtschaftslehre, redet so darüber, dass der Mensch mehr Bedürfnisse hat als bloß eines und deswegen schauen muss, was kann er sich alles leisten, sich gewissermaßen eine ganze Menge von Bedürfnissen muss er sich befriedigen und dafür steht nur ein beschränktes Summen zur Verfügung. Nur ganz wenige haben quasi grenzenlosen Kredit. Also ist das Geld vom Standpunkt aus Zugriffsmittel, soweit es reicht. Und ab dem Moment ist es Ausschluss. Schauen wir die Sache von der Seite aus an, von der Angebotsseite aus. Der Anbieter, Kaufhaus, Marktstand oder Kleiderladen oder was auch immer. Wir haben gesagt, wir brauchen, vorausgesetzt, ist Bedürfnis. Aber von welchem Standpunkt aus betrachtet dieser Anbieter das Bedürfnis? ist das ein Zweck.
Ja. Und der betrachtet die Bedürfnisse gleich nach den Kriterien, die die Kaufkraft haben, die sind überhaupt interessant für ihn. Nur weil jemand ein Bedürfnis hat, reicht das für ihn nicht.
Ja, ob du auch Kaufkraft vorhanden bist. Ja. Ja, man kann aber auch die Sache noch ein bisschen schärfer sagen. Der Anbieter weiß, dass die Budgets der einzelnen Linien beschränkt sind. Das heißt, die Bedürfnisse nicht alle befriedigt werden oder nur teilweise oder nur unvollkommen. Er steht also in, jetzt können wir sagen, Wettbewerb mit Anbietern des gleichen, Gutes, des gleichen Gebrauchswerts und mit allen anderen Anbietern, deren Gebrauchsgüter, deren Produkte, die werden auch noch nachfragen. Was ist also von dem Standpunkt aus das Bedürfnis? Einerseits, nur wenn es mit Kaufkraft ausgestattet ist, interessant. Also er tut dem Kunden keinen Gefallen, nicht um sein Bedürfnis zu befriedigen, sondern das Bedürfnis kommt vor, das ist gewissermaßen der Hebel im Subjekt des Käufers, des Nachfragers, an dem er anfangen muss als Anbieter. Wo man die Freude am haben wollen, hier, dieses hier, wollen. Die Freude, Vorfreude am Genuss möglichst stark anlocken muss. Schauen muss, dass man die vielen anderen Wünsche, die wir auch noch haben, dass man die gewissermaßen übertrumpft, die anderen Bedürfnisse. Das Individuum, im Idealfall ist es dem Anbieter völlig gleichgültig. So leichtsinnig ist, dass es um eins Bedürfnis willen, nämlich was dieser Anbieter befriedigt, an die Bedürfnisse schleifen lässt, vielleicht sogar sträflich schleifen lässt, zu wenig isst oder zu wenig lernt oder was auch immer gesagt, das zu tun hat, wohl bloß um das haben zu können. Also im Standpunkt des Anbieters ist das Bedürfnis der Hebel. Da wurde das Subjekt anlockt und auch nur der Hebel, sonst interessiert an dem Bedürfnis gar nichts. Es ist denn vom Standpunkt des Wettbewerbers, des Anbieters, des Wettbewerbers um die Nachfrage der Kunden, das Mittel, um ihm Geld aus der Tasche zu ziehen oder vom Konto abzulocken. Nach welchem Maßstab? Wenn Sie mal die Geldfrage hier rein diskutieren, was muss dieses Geld erfüllen für Anforderungen vom Standpunkt des Anbieters?
Ja, es muss mindestens die eigenen Kosten decken, die ich habe, um das Produkt herzustellen.
Also Kosten der Herstellung?
Ja, also mindestens.
Können wir vielleicht mal gleich versuchen aufzugliedern?
Arbeitskraft und
Produktionsmittel, meinetwegen vielleicht auch Rohstoffe dazu, als besondere Form von Produktionsmitteln. Produktionsmittel, auch die anderen Organe, Produktionsmittel, Maschinerie. Also das Geld, was er erlöst für das angebotene Produkt, muss mindestens das hier erfüllen. Reicht das? Wir wissen, dass es nicht reicht. Nämlich, ja.
Dafür weiß ich ja nicht, welche Höhe es verkaufen, damit ich mehr habe.
Jetzt ist die Frage, warum?
Ja.
Also stimmt, ich will es verkaufen, damit ich mehr habe. Das Wörtchen habe ich hier auch schon, so wieder gegeben. Der Überschuss. Kosten müssen herein, plus Gewinn. Die Warum-Frage habe ich jetzt deswegen hier gestellt. Haben wir jetzt schon in der Vordiskussion so etwas Ähnliches wie eine Hierarchie dieser verschiedenen Begriffe? Wir haben also geredet von Bedürfnis, haben wollen, also andere Ausdrucksweise davon, kaufen können, also die Schranke der Kaufkraft, aber Kaufkraft ist die Bedingung. Kaufen wollen, verstehe ich als Modifikation von kaufen können, in der Hinsicht einen unbedingten Willen dazu zu haben, also auch das Budget umzuschmeißen, wegen dieses Produkts, was neu auf den Markt gekommen ist. Könnte ich ja so etwas Ähnliches probieren, wie hat diese Markt, dieser Markt, diese Marktwirtschaft, so etwas wie ein Zweck oder mehrere Zwecke, genau mehrere Sachen. Also da können wir noch, weiter fragen. Warum Gewinn?
Um deine Innovation zu tätigen. Investitionen für Innovation.
Um neue Innovationen zu bezahlen. Warum neue Innovationen?
Und möglicherweise ist ja der Mensch so gestrickt.
Der Mensch so gestrickt.
Ja, kann so unfliegen. Ich würde auch fragen, warum wird das eigentlich?
Das könnte ja sein, weil.
Ich bin Amerika, bin eigentlich Indien. Dann macht er das. Da kann ich ja sagen, ich will mir was Neues erlegen, was kostet das mein Geld?
Dazu brauche ich ja nicht nur eine Produktion aufzuziehen, um mir was Neues auszudenken. Es gibt ja Erfinder müssen, wo man sehr skurrile und Innovationen, teils skurrile, teils auch in die künftige Produktion eingehende Erfindungen gemacht werden. Es gibt aber offensichtlich Leute, die so gestrickt sind, aber nicht alle sind so gestrickt, die möchten gerne was Neues erzählen. Dann ist das so ein kleiner, wenn ich bleibe, der Hauptzweck oder ein kleiner Nebenzweck, wie auch mit Briefwagen sammeln oder schnell Fahrrad fahren oder sonst irgendwas machen, machen die erfinden. Aber ist denn derjenige, der hier eine Produktion verkauft, also als Anbieter auf dem Markt auftritt, jemand, der nur mal so gestrickt ist, dass er mal gerne was erbietet? Ja.
Ich hätte jetzt fast so verstanden, unter der Mensch ist so gestrickt, dass er Gewinn machen will, klar, oder sein eigenes Vermögen steigern will, dass er seine eigenen Bedürfnisse noch besser befriedigen kann. Also sei es jetzt der Chef auf jeden Fall, der Chef des Unternehmens, das Gewinn macht, im besten Fall verfällt er den Gewinn noch auf die Arbeitskräfte. Also das ist ja der Grundgedanke eigentlich. Ich will meine eigenen Bedürfnisse noch besser befriedigen, also ich zusehe, dass ich Gewinn mache.
Ja.
Also so bin ich dann eher gestrickt, oder ist der Mensch an sich eher gestrickt. Wo kriege ich das Geld her? Und das ist halt Innovation, um noch besser zu werden. Also nicht unbedingt, weil ich aus Leidenschaft innovieren möchte, wie es die Wissenschaftler, die ja tun, die im besten Fall davon noch mal reden können, wenn man es jetzt mal so sagen will, sondern um letztendlich wieder mehr Geld zu machen.
Und vielleicht mehr Bedürfnisse zu kriegen.
Um mehr Gewinn zu kriegen.
Und Bedürfnisse zu kriegen.
Auch mehr Bedürfnisse zu befriedigen. Also macht Gewinn, um mehr Bedürfnisse zu befriedigen.
Ja, dann kommt
und die oberste Schranke zu sagen, das kaufen können, nicht hochzusetzen.
Aber passt denn was? Denn wenn er weiter, wo er anfängt, einen Preis zu verleihen, die seine Kosten decken sollen und dann gewinnen, passt denn da eigentlich der Zweck, er will mehr Bedürfnisse befriedigen dazu? Denn hier könnte er schon mehr befriedigen, wenn er den Preis senken würde. Oder den Gewinn wenigstens.
Hast du gemeint, seine eigenen Bedürfnisse oder die anderen?
Ach, die eigenen. Weil er mehr Gewinn hat, mehr Geld hat, kann er sich mehr leisten. Ja? Gut, dann wäre die Sache banal. Aber jetzt ist mir da eingefallen, Innovation. Der Gewinn kann offenbar, oder meinen Sie, geht nicht nur im Konsum des Eigentümers der Produktion ein, sondern landet auch hier in Innovation. Wenn wir das mal stehen lassen wollen, muss man noch weiter nachfragen, sagen wir mal, dem Land besser konsumieren. Und was hat er entdeckt? Insofern wäre die Frage schon interessant. Was hat der Mann entdeckt, der sein Vergewinn, seinen Konsum erweitern will? Hat ein Geheimnis entdeckt, dass der was selbst arbeitet. Sein Konsum weit weniger steigern kann, als wenn man andere arbeiten lassen kann für sie. Wenn man es mal vom Gewinn her argumentiert. Der Gewinn, der hier, der AK, die Arbeitskraft, wie schaut es mit der aus? Die hat ja keinen Gewinn, die hat einen Lohn. Das, was sie als Einkommen erzielt, heißt Lohn oder in der Form des Angestellten Gehalt. Aber es ist etwas unterschiedliches Wort für dasselbe. Wie steht sie mit dem zusammen? Lohn und Gewinn. Der Gewinn ist eindeutig vom Standpunkt des Konsums ein besseres Mittel zuzuschlagen in der Warenwelt, also im Wettbewerb der Anbieter zuzuschlagen, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, als möglicherweise der Lohn. Das hat der Mann entdeckt, oder die Frau, oder die Familie. Die, aus welchen Gründen auch immer, es dazu gebracht hat, einen Produktionsapparat zu besitzen, einen Fabrik zu besitzen. Wie schaut es denn mit diesem aus? Der Lohn. In diesem Verhältnis. Hier der Gewinn, der steigt. Damit auch der Konsum.
Der Lohn ist nur das, was
den Gewinn schmälert,
was halt von der Gewinn abgeht.
Der Lohn ist
schmäler. Ja, für den Gewinn, der, das ist ja das, was der, der muss ja den Lohn noch zahlen, das ist ja dann das, was er weniger Gewinn hat.
Also wenn wir mal hier zurückgehen auf diese Kosten. Die Kosten waren der Ersatz für Lohn und der Ersatz für Produktion mit Rohstoffmaschinen. Das muss der Preis der angebotenen Ware einspielen plus ein Gewinn. Wenn man halt diese beiden Faktoren hier näher betrachtet. Was ist die Bedingung für die Erhöhung des Gewinns? Dass das, was als Kosten hier als Summe der Kosten ist, erniedrigt wird. Wenn es gelingt, die Kosten pro Stück, oder wie es auch in der Volkswirtschaft hat, die Stückkosten zu reduzieren, dann bleibt, sofern der Preis nicht entsprechend sinkt, dann bleibt mehr als Gewinn in der Kasse als vorher, wo man einfach weiter auf dem gleichen Niveau weiter produziert. Ja?
Frage, und zwar, also wir fragen uns, wie kann man den Gewinn maximieren und sagen, naja, die variablen Arbeitskraft kann man zum Beispiel drücken oder holen und die variablen Produktionskosten oder so. Aber es gibt ja nur noch ein paar Meter, würde ich jetzt mal sagen, und zwar zeitlich. Weil ich ein bisschen Gewinn beim Monatsende, am Jahresende oder pro Dekade. Natürlich kann ich zum Beispiel die variablen zu uns runterdrücken, dann habe ich einen riesen Gewinn, aber sozusagen keine Nachhaltigkeit. Also wenn ich langfristig denke, könnte ich sogar sagen, das ist doch super gut, wenn ich den Lohn auch noch erhöhe, dann bin ich alle ganz mit Freude dabei. Und ich habe zeitlich gesehen, sozusagen staatlich gesehen, einen niedrigeren Gewinn, aber wo die paar Meter Zeit, die man eigentlich noch einführen müsste, langfristig gesehen, größer wird.
Die Frage ist bloß, ob das mit lang- und kurzfristig irgendwie aufgeht. Wenn ich sage, aus langfristigen Absatzerwartungen, bin ich interessiert an möglichst hohen Lohn. Wenn die Erhöhung des Lohns aber automatisch entsprechend der Reduktion des Gewinns ist, dann will ich nicht bestreiten, dass dann einer lieber den Standpunkt hat, die Löhne müssen möglichst hoch sein, aber bitte nicht die eigenen. Das langfristige Denken spaltet den Unternehmer auf in jemanden, der selber Löhne zu bezahlen hat, was sind sie kosten. Und sind kurz- und langfristig immer Kosten, die den Gewinn schmälern. Die waren auch nicht in der Summe der Verkäufe in der Zukunft gewinnsteigernd. Was auch weggezahlt ist, weg. Aber wichtig ist natürlich, weil alle Unternehmen, die den Konsummarkt bedienen, also im Konsummarkt landen wollen mit dem Verkauf ihrer Waren, scharf darauf sind, dass die Löhne der anderen oder eben auch kleine Mühle, Kaufkraft, dass die möglichst groß ist. So weit ja. Aber der Einzelunternehmer steht hier dann unauflöslich widersprochen. Für ihn ist jede Steigerung, nämlich nicht nur des Lohns, auch für dieser Faktor, Ölpreissteigerung, Maschinen kosten Steigerung.
Ich würde das schon sehen.
Wenn man ein paar Züge an diesen hier.
Also man kann nicht sagen, wenn die Maschinen sich nicht so oft kaputt gehen, dann haben wir, dann ist das besser. Aber ich kann jetzt nicht das gleichsetzen mit auf der anderen Seite Arbeitskraft, das sind ja Menschen. Wenn ich mit dem besser verstehe, weil ich die Füße von ihrem Chef bringe, einen besseren Lohn, als wenn ich mit dem schlechter verstehe, dann habe ich vielleicht einen höheren Gewinn, viel niedrigeren Lohn, aber das Arbeiten macht überhaupt keinen Spaß. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob ich jetzt spare einen Lohn oder spare eine Produktionskosten im Sinne von Maschinen oder was auch immer, dass das gleichzusetzen ist, auf welcher Seite ich einspare. Und wenn ich bei Menschen einspare, ist das schon mal anders, als wenn ich bei Maschinen einspare, die wehren sich nicht.
Vielleicht müssen wir es aber an der Stelle etwas anders. Das muss ja nicht unterstellen, dass die Leute von vornherein, welche sind, die anderen schaden wollen. Es sei so, wie der will es sagen. Er will, dass seine Arbeiter zufrieden sind und die Löhne nicht. Er will die Löhne nicht grenzenlos senken. Das Argument übersieht bloß etwas, was im ersten Ausdruck, auch im ersten Wort umrissen ist, nämlich Wettbewerb. Er ist nicht der einzige Anbieter. Weder einer bestimmten Ware, ich wäre der gleiche, die gleiche Branche der anderen, noch überhaupt von Konsumwaren, er steht in Konkurrenz zu allen anderen Konsumwarenanbietern. Und da kann er noch so menschenfreundlich sein. Er wird sich richten müssen nach dem Preis, den sich im Wettbewerb von dem Freunde Rede war, durchsetzen, oder der sich durchsetzt, als Resultat der Kalkulationsentscheidung aller Anbieter. Ich war gerade stehen geblieben bei dem Punkt, wie lässt sich der Gewinn erhöhen? Durch Senkung der Stückkosten. Dann kann ich bei gegebenem Preis mehr einheimsen. Was machen die anderen? Genau das Gleiche. Die Erhöhung der Stückkosten machen alle. Was ist das Resultat der gemeinsamen Tat oder der konkurrierenden Tat aller einzelnen Wettbewerber? Sie stellen fest, sie müssen die Preise senken. Warum? Irgendeiner entdeckt, dass wenn er die gesenkten Kosten nicht voll einsackt, sondern gewissermaßen etwas längerfristig gedacht, die gesenkten Kosten bloß zum Teil einsackt und zum anderen Teil zur Preissenkung verwendet, dann schnappt es sich einen größeren Marktanteil. Setzt mehr Produkte ab, pro Produkt zwar weniger Gewinn, weil der Gewinnanteil hier zum Teil nicht, also der Preis gesenkt worden ist, dadurch wird er die gesteigerten Kosten voll in den Gewinn gehen. Aber dadurch, dass er billiger ist als andere, kann er mehr absetzen. Kann er die Schranke, die Konsumenten haben, im Geldbeutel, leicht überwinden. Wettbewerber. Wir sind ja wirklich Wettbewerber. Wo ist der Erfolg seines Vorbrechens mit der Preissenkung? Anderen ziehen wir auf. Das geht aber, kommen wir eigentlich schon ins Zentrum rein. Das geht aber gar nicht so einfach, Preise zu senken. Das hat eine Voraussetzung an den Kosten. Preise unter den Kosten senken. Würde auch den Gewinn wegfallen lassen. Ja, mehr noch. Er würde Verlust machen. Negativen Gewinn. Was ist also das Resultat der Konkurrenz, des Wettbewerbs, wo man Produkte auf den Markt bringen will, die jeder haben will, die möglichst viele kaufen wollen, die einen Gewinn erzielen lassen? Und die auch günstig sind in Preis und Qualität. Der Unternehmer, das Unternehmen, muss diesen Bereich bearbeiten. Die Preise können bloß gesenkt werden, wenn dieser Bereich sinkt. Denn jeder Vorsprung, den einer ausnahmsweise macht, also nach dem Kalkül, ich gebe einen Teil der gesenkten Kosten, verwende ich zur Preissenkung. Das machen alle und dann müsste der Vorteil wieder weg. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, jemand, ein Unternehmer sagt, ich will meine Arbeiter doch nicht ausbeugen, doch nicht, wie man so schön sagt, kommen wir noch drauf, das ist mal ausbeugen, auch mal nicht gefallen. Ich will doch meine Unternehmer nicht schlecht behandeln. Aber was zeigt sich auf dem Markt? Alle Menschenliebe, alle Fürsorglichkeit, aller Fürsorglichkeit gegenüber seinen eigenen Angestellten und Arbeitern zum Trotz. Er muss, um seinen Zweck Gewinn zu erzielen, muss er die Kosten, und zwar beide Kosten, reduzieren.
Ja? Ich könnte jetzt sagen, ich erhöhe die Löhne, ich verbessere die Qualität meiner Produkte und überteuere vielleicht sogar meine Produkte. Also es gibt auch psychologisch nachgewiesen, wenn ich ein ganz teures T-Shirt anbiete, wo man auch ein drauf steht, kaufen das die Leute, obwohl das Qualität nicht so viel besser ist. Also von alleine, da ich jetzt die Preise teurer mache, wird sich quasi das Wolle erhöht. Ich habe dann dadurch einen höheren Marktanteil. Es ist ja nicht so, dass ich Geldbeutel habe, wenn ich nur ein Item kaufen kann, sondern ich habe mein Geldbeutel und kaufe dann meine Sachen. Und jetzt kann man quasi durch Verbesserung der Qualität oder was auch immer einen höheren Marktanteil bei der Bevölkerung kriegen, die dann natürlich weniger Produkte kaufen kann, aber dann eben dieses teurere, keine Ahnung, iPhone hat. Und jetzt habe ich keine Löhne gesenkt, ich habe die Qualität auch noch möglicherweise verbessert und habe nur Marktwert geschrieben. Also diese Abwärtsspirale ist nicht zwangsläufig so. Könnte ich jetzt auf den Baum schauen. Weiß nicht, das stimmt. Das ist mir kaum so einfallen.
Also wenn die Frage die, ob diese Idee eine Ausnahmsweise ist, dass jemand sagt, ich konkurriere nicht für den Preis, ich konkurriere über die Qualität. Übrigens auch letztlich eine Preisfrage. Die bessere Qualität heißt, diese Sache hält länger, muss weniger oft gekauft werden. Wenn das dann tatsächlich rauskommt, dann löst sich die Qualitätsfrage in der Marktwirtschaft letztlich immer in die Preisfrage auf. Aber es liegt auch daran, dass das nur einer machen kann. Wenn aber die anderen entdecken, dass mit der höheren Qualität auch mehr Geschäft machen zu machen geht. Das ist immer nach einem Punkt angelangt, wo sich dann die Preise geben müssen. Als allgemeines Verhalten funktioniert das nicht. Als einer die beste Qualität und die anderen können nur Schutt produzieren.
Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, den Marktanteil zu kriegen. An der Preisschraube zu drehen ist vielleicht eine Leiche, der gegen der Faule geht, aber ich kann eben auch innovativ sein und neue kreativ sein und mein Produkt qualitativ oder auch von der Technologie verbessern. Und dann wollen wir es besser und dann kriege ich Marktanteil. Das heißt, bin ich jetzt faul und drehe die Preise runter, ich will Marktanteil, ja, und bin ich innovativ.
Da bin ich aber auf dem Markt einer, der sich spielchenweit verabschiedet von diesem Prinzip. Was vorher behauptet wurde, ich will ein Produkt auf den Markt bringen, was jeder haben will. Was jeder kaufen kann. So gibt es ja Luxusgüterproduzenten zum Beispiel. Die sind auch gleich von Anfang an auf die Standpunkte. Meine Ware geht bei der kleinen Schicht der Superreichen nur dann, wenn es garantiert, sich kann aber nur ein normaler Mensch leisten kann. Das geht immer um die Sonderqualität. Aber wenn man einen normalen Massenproduzenten sich vorstellt, der sagt, ich konkurriere mit Qualität und der Preis ist leidwillig, der übersieht oder verabschiedet sich von dem Standpunkt, es soll jeder von den Menschen, die nicht übermäßig viel Geld haben, kaufen können potenziell. Also wenn er um den Massenmarkt konkurrieren will, und alle, die um den Massenmarkt konkurrieren, dem bleibt dieser Ausweg nicht. Im Einzelfall ja. Dass jemand sagt, ich bearbeite diese englische Qualität. Nehmen wir mal den Punkt. Der Massenproduzent, der also die Preise senken muss und will, um seinen Gewinn zu sichern, also um die Nachfrage auf seine Ware zu lenken, der muss, damit das geht, damit es nicht ohne Verlust geht, der muss die Kosten senken. Erstens die Produktionsmittel, schwierig. Produktionsmittelpreise liegen erstmal fest. Maschinen, da halten 5 bis 10 Jahre. Dies einmal, die Investition ist erledigt, die läuft und er muss sich amortisieren und schauen, was er die neue Maschine damit in 5 Jahren kaufen kann. Das hat seine Grenzen, hier zu verbilligen. Rohstoffe, wenn man Ölpreise oder Energiepreise, sehr volatil, stehen auch nur beschränkt zur Verfügung. Es gibt eine Methode, mit sich vom Preis für Rohstoffe ein Stück weit unabhängig zu machen, indem er Technik aufwendet, einkauft, um die Ausbeute aus der gleichen Energiemenge zu erhöhen. Oder andere Rohstoffe, Stahl oder Rohstoffe, was auch immer der Rohstoff sein mag, um die Ausbeute zu erhöhen. Das setzt aber schon wieder voraus eine Zusatzinvestition. Zusatzinvestition, um hier die Produktionsmittel, die Rohstoffe, die Vorprodukte, also die Zulieferprodukte, um die zu senken, muss er schauen, dass er dass in seiner Fabrik besser ausgebeutet werden, rationeller, also effektiver ausgebeutet werden, auch ausgenutzt werden, und das setzt voraus zusätzliches Kapital. Nicht zu vergessen. Was bleibt noch übrig? Der Lohn. Die Arbeitskraft insgesamt ist ja noch nicht immer derselbe Lohn. Das geht an bei einer Lohngruppe für einfach angelernte Arbeiter, die jederzeit auf dem Markt zu haben sind. Und in dem irgendwo, bei dem Bereich, der in unserer Tarifdeutsch außertarifliche Löhne heißt, also wenn die besser gebildeten studieren und so weiter, und der ganze der ganze Bereich dazwischen an Arbeitern Angestellten hat nicht immer denselben niedrigen Lohn für verschiedene Löhne. Warum? Nachher ist es dahingestellt, am Markt haben sich herausgebildet für verschiedene Arbeit, verschiedene Löhne. Man hat also die Möglichkeit, den Lohn irgendwie zu senken. Ja, entweder indem er Leuten Lohnbestandteile kündigt. Hat seine Grenzen vermutlich, vor allem weil er tariflich gebunden ist. Kann er die freiwilligen Leistungen kündigen. Er kann seine Arbeitskräfte anders zusammensetzen. Also besser bezahlte Arbeiten ersetzen durch billigere Arbeiten. Also Facharbeiter durch angelernte Arbeiter. Ingenieure durch Facharbeiter. Im Parteilos. Auch so kann er seine Kosten senken. Das Hauptmittel wird aber weder das noch das andere sein, zumal dieses Letztere die Lohnkosten senken durch Neuzusammensetzung des Arbeitskorpus, also das Verhältnis von besser und schlechter bezahlten Arbeitern, setzt was voraus in der Produktion. Ich kann nicht einfach Facharbeiter durch angelernte Arbeiter ersetzen, wenn die Produktion, die Arbeit abhängt von deren Spezialgeschwindigkeit. Ich kann nur dann Facharbeiter ersetzen durch einfach angelernte Arbeiter, wenn die Arbeit sich ändert. Wenn sie den handwerklichen Charakter verliert und aufgeteilt wird in lauter Einzelarbeiten, im Idealfall am Band und so weiter, wo jeder nur noch einen Handgriff tut, dann kann ich Facharbeiter ersetzen durch einfach angelernte Arbeiter. Setzt aber voraus Änderung an den Produktionsmitteln, an der Produktionsmittelabteilung. Neue Investitionen in produktivere Maschinen. Wieder Zusatzinvestitionen einerseits. Und andererseits setzt es was voraus für den Markt. Das geht bloß auf, die produktivere Maschine lohnt sich nur dann für den Investor, wenn er dann auf dem Markt auch tatsächlich durchschlägt, einschlägt, mehr absetzt. Sonst hat er die höheren Kosten, die seine Wettbewerber sich gespart haben. Wenn das Volumen nicht erreicht, wird es wieder auf den Gewinn gehen oder auf den, sogar auf die Kosten, die er sich bereit hat, die er investieren musste. Er wird Probleme haben, sein Geschäft zu erhalten. Jetzt will ich aber erstmal an der Stelle die drei Momente nochmal rausnehmen. Die drei Momente haben wir heißen. Erst, also Senkung der Arbeitskosten, einfach Senkung des Stundenlohns oder des Lohns für bestimmte, wenn Stundenlohn bezahlt wird, für bestimmte Arbeitsabteilungen. Zweitens, Erhöhung der Produktivität. Das, was ich vorher als zweites genannt habe, neu zusammen, das ist also Arbeitskörpers, ist in gewisser Weise ein Produkt aus beiden. Durch Erhöhung der Produktivität, durch neue Maschinen, kann ich den Zusammensetzung meiner Arbeiter neu planen. Ich kann der billigere Arbeiter einstellen und qualifizierte Arbeiter ausstellen, oder ich kann die qualifizierten Arbeiter an die Maschinen versetzen, an denen sie nur noch einfache Arbeit, unqualifizierte Arbeit verrichten und sie dann zu dem dort üblichen Lohn beschäftigen. Auch das geht. Wichtig ist jetzt aber mal der Vergleich dieser beiden Strategien. Die schlichte Senkung des Lohns hat in diesem Kalkül den gleichen Effekt wie die Erhöhung der Produktivität. Was ist Erhöhung der Produktivität? Der Arbeitseinsatz von Arbeitern in der gleichen Zeit erzielt einen höheren Ausstoß. Die gleiche Zahl an Arbeitern produzieren mehr oder weniger Arbeiter produzieren das gleiche. Erhöhung der Produktivität heißt Können, Wissen, Erfahrung von Arbeitern, die zunächst Bedingungen waren, wird ersetzt durch neue Maschinen, die die Erfahrung, das Wissen und das Können gewissermaßen objektiv in der Maschine verkörpert haben. Eigentlich, wenn man den Standpunkt der Bedürfnisbefriedigung ganz vergessen, eine prächtige Sache. Tausende von Jahren mussten die Menschen ihre ganze Lebenszeit dazu verwenden, um die paar Jahre, die sie auf der Welt verbracht haben, sich zu ernähren und über Wasser zu halten. Produktivitätserhöhung ist eigentlich das Mittel, um erstens die Bedürfnisse besser zu befriedigen zu können, mehr Bedürfnisse befriedigen zu können, und zweitens die Arbeit zu erleichtern. Ich hätte die Arbeit auch leichter, wenn die Maschine die robusten Abteilungen der Arbeit übernimmt. In der marktbezogenen Produktion wird also dieser Vorteil vom Standpunkt der Bedürfnisbefriedigung und der Arbeitsmühe für diejenigen, die hier AK heißen, Arbeitskräfte heißen, zu deren Nachteil und Schaden. Für diejenigen, die den Produktionsprozess organisiert als Eigentümer oder organisieren lässt als Eigentümer, gereicht es zu nutzen. Er hat den Gewinn und die haben im schlimmsten Fall die Arbeitslosigkeit. Oder, wenn ich arbeitslos, Lohnsenkung. Das war vorhin die Rede. ist das Unternehmen, hat können durchaus den Standpunkt haben, weiter zu blicken, längerfristig zu planen, über ihre kurzfristigen Gewinne hinaus zu denken. Wer wollte das bestreiten, dass das Unternehmen können, Unternehmer können, Planer vor der Produktion können? Entscheidend ist, was sie müssen. Es ist ja nicht Bedürfnisbefriedigung der Zweck, sondern der Zweck ist, was hier, Gewinn. Und von dem Gewinn war vorhin die Rede, das ist der Konsum, haben wir erledigt, jawohl, das stimmt, die können besser leben. Aber zweitens, das war dieses Stichwort Innovation, dieser Pfeil, der jetzt da durch diese Zusatzinvestition geht, durch diese Blase, der Gewinn wird zum Teil verwendet, muss zum Teil verwendet werden, zur Verbesserung der Produktion, damit diese Kosten, diese Lohnstückkosten, Kosten pro eingesetztes Kapital der Löhne sind. Also war vorhin die Rede, glaube ich, Innovation, das wäre Menschen so gestrickt, manche Menschen so gestrickt, die wollen dann gerne was erfinden. Im Kapitalismus müssen sie was erfinden oder finden lassen von entsprechend ausgebildeten Angestellten. Aber nicht für das, was hier gerade diskutiert worden ist. Erhöhung der Bedürfnisbefriedigung als Zweck, Erleichterung der Arbeit als Zweck, sondern Erleichterung der Arbeit nur als Zweck, damit die bezahlte Arbeit, die Kosten für die Arbeit sinken. Dem Kapitalismus, ein anderes Wort der Marktwirtschaft, wird gern das Kompliment gemacht. Keine andere Produktionsweise, die in der Menschen bisher praktiziert haben, hat die Produktivität so erhöht wie die Marktwirtschaft oder der Kapitalismus. Darüber haben wir noch später reden müssen. Gibt es überall noch ausgewählt. Stimmt. Aber um welchen Preis und für welchen Zweck? Nicht um das Leben der Menschen zu erleichtern, das Arbeitsleben der Menschen zu erleichtern, nicht um das Bedürfnisleben der Menschen zu erleichtern, dass sie sich mehr leisten können, mehr Bedürfnisse befriedigen können, sondern weil Unternehmer in ihren Zweck gewinnen. Den haben wir ja vorhin gesagt, ja, den haben wir einfach, den gibt es. Da brauchen wir nicht bloß drüber nachzudenken, leider da bloß ab. Zumal sie halt auch ein besser leben davon. Um das Gewinnswillen, den sie machen müssen, damit sie die Produktion fortführen können, dauerhaft stellen können, müssen sie diese wunderbare Produktivitätserhöhung verwenden gegen den Arbeiter oder gegen die Arbeiter, gegen die Angestellten. Ein Müssen, was ich nicht so ausdrücken oder verstanden haben möchte, müssen die Armen, können nicht anders. Denn immerhin ist dieses Müssen, hier gegen die Leute vorzugehen, gegen deren Löhne, gegen deren Lohnkosten, ist das Müssen immerhin identisch ein Mittel für den Zweck, weswegen sie dann aber auch angeworben haben. Das war der Zweck, den Gewinn zu machen. Und für diesen Gewinnzweck gibt es allerdings Gesetzmäßigkeiten, an die sie sich halten müssen. Nämlich die Gesetzmäßigkeit, die Produktivität zu erhöhen. Jetzt kommen wir gleich noch an den Unterpunkt von der Erhöhung der Produktivität und dann soll es mal 1-2 genug sein. Die Unterabteilung der Erhöhung der Produktivität ist, das alles in meinem Wettbewerb. Also wenn ich innoviere als Unternehmen, dann muss ich produktiver sein als diejenigen, die gerade innoviert haben. Und wenn ich dann meine Produktionsarbeit 5 bis 10 Jahre lang irgendwie oder 7 Jahre lang das Ding halt halt wird, dann habe, muss ich schauen oder muss ich davon ausgehen, dass andere nach mir innovieren und wie wir wieder treffen. Das heißt, die Innovation, die Investition in produktivere Maschinen, kaum ist sie getätigt, wenn sie durch den nächsten Unternehmer, der danach zieht und versucht, nicht bloß nachzuziehen, sondern zu überholen, dann noch einen Produktivitätssprung dazu zu machen, entwertet. Was gerade noch das Mittel war für einen Sondergewinn, wenn ich mich vorstelle, auf die anderen, wird durch das Nachziehen der anderen und das Überholen der anderen, der anderen Konkurrenten nicht nur legalisiert, sondern sogar verschlechtert. Die Maschine ist verschlüsselt, ohne verschlüsselt zu sein. Wie wenn sie nicht mehr brauchbar wäre, vom Effekt her. Wie wenn sie nicht mehr brauchbar wäre, wie wenn sie kaputt wäre, weil die andere besser ist. Und so werden dann Erhöhung der Produktivität als Mittel des Wettbewerbs, wird sich also ausgeben, etwas, was zwar ein Verschleiß ist, aber es ist ja noch ganz ziemlich brauchbar am Standpunkt des Gebrauchswerts, der Produktivität, auch der Herstellung von Mitteln der Befriedigung. Deswegen hat Marx diesen Verschleiß genannt, moralischen Verschleiß. Also ein Verschleiß, der nicht in der technischen Verfasstheit liegt, sondern darin, dass die Produktivitätserhöhung, die der Erste gemacht hat, dadurch, dass andere nachgezogen haben und überholt haben, ein neues Produktivitätsniveau für die Branche vorgegeben haben, wo er entweder nachzieht oder, und jetzt kommt das Entscheidende, er untergeht als Unternehmer. Als Unternehmer. Als Anbieter weder den Preis komponieren kann, noch auch da kann ich Investitionen tun, qualitative, also möglichst qualitativ gute Produktion. Auch die kostet Geld, wenn man nochmal Geld hat. Er braucht also Zusatzkapital. Ich bin jetzt hier mal eine Zäsur machen und komme dann noch in einem weiteren Teil zur Frage, inwieweit hier zur Marktwirtschaft und Kapitalismus diese beiden Begriffe, darüber will ich dann noch nicht diskutieren. Zunächst mal zu dem, was jetzt gesagt worden ist. Wettbewerb, ja. Der Wettbewerb hat ein Ziel, Gewinn. Mehr Gewinn als andere, vielleicht am Anfang nicht, aber darauf läuft es hinaus. Er muss mehr Gewinn machen als andere, denn dann ist er in der Lage, diese Erhöhung der Produktivität, die Verbesserung der des Produktionsapparats, jederzeit zu machen, wenn andere dabei sind, ihn zu übertrumpfen. Aber Erleichterung, ja, kann rauskommen, kommt aber nicht raus, weil jede erleichternde Arbeit vom Standpunkt der Kostensenkung kalkuliert, auch heißen kann, der Mensch, der bringt hier Lohn. Das reine brutale Lohnsenken streichen von Lohnbestandteilen und die Höhe der Produktivität hat ökonomisch den gleichen Effekt. Der Witz ist aber der, die Höhe der Produktivität erlaubt, den Lohn zu senken, indem man Leute, die man vorher gebraucht hat, mit höherer Qualifikation und deswegen nach den Tarifverhältnissen besser bezahlt, nicht mehr braucht. Beide Methoden zusammen machen den Witz aus. Bedürfnisbefriedigung ist wohl eindeutig nicht Zweck des ganzen marktwirtschaftlichen Geschehens. Denn weder wird das Bedürfnis dieser Leute befriedigt, denen werden ja die Bedürfnisse gerade eingeschränkt durch Lohnsenkung, durch Erhöhung der Arbeitsproduktivität, durch Mehrleistungen, manchmal sogar dadurch, dass sie weniger arbeiten, können sie auch mehr Überstunden machen zum Beispiel. Wenn die Maschine weitgehend automatisch läuft, dann braucht der Mensch nicht daran aufzupassen, man muss aufpassen, wenn die Maschine mal gerade was blinkt, anzeigt. Also ich kann auch mit der Investition in den Produktionsapparat mehr Lebenszeit der Arbeiter verwandeln in Arbeitszeit, wird auch so gemacht. Wir haben zwar tariflich immer Reduktion der Arbeitszeit, das ist aber eine rein rechnerische Größe. In der Metallbranche haben wir 37,5 Stunden tarifliche normale Arbeitszeit, aber wir haben durchschnittliche Arbeitszeit von 48 Stunden, in der Produktion sogar 50 Stunden. Das heißt, der Normallohn 35,7 ist einer, der den Leuten, ob man auch genügend Gründe bietet, die Zusatzstunden nicht bloß, sich dann nicht bloß dazu verdonnern zu lassen, sondern sie sogar herbeizusehen, zu hoffen, dass die Korrektur so gut geht, dass sie Überstunden, Zusatzstunden leisten können. Denn nur dann kommen sie in so etwas Ähnliches wie Bedürfnisbefriedigung nahe, zumindest mehr Bedürfnisse zu befriedigen, sich mehr leisten können und wollen, was gerade neu angeboten worden ist. Also Bedürfnisbefriedigung als Zweck kann man dieser Produktionsweise, Marktwirtschaft, nicht nachsagen. Das Bedürfnis selber ist essentiell, denn die Notwendigkeit, dass die Leute Gebrauchsgüter brauchen, ist genau das Mittel, um aus ihnen und bei ihnen den Willen zu erzeugen, möglichst ihr Geld vollständig auszugeben und wenn es nicht reicht, sie möglicherweise sogar noch Geld auszugeben, was sie noch gar nicht haben, in Form von Kredit.
Ich habe es nicht verstanden. Also ganz kurz, und zwar, wir sagen, weil möglicherweise der Mechanismus bei einigen Firmen dazu führt, über Produktivitätssteigerung Arbeitskräfte outzusourcen, beziehungsweise Arbeitslöhne zu sinken etc., davon gleich der ganze Komplexmarkt bedient nicht die Bedürfnisbefriedigung.
Wie war es die?
Die ganze Idee des Marktes bedient nicht die Zielstellung der Bedürfnisbefriedigung. Ja. Schlussfolgern Sie daraus, weil in dieser Abwärtsspirale offensichtlich Arbeitskraft nicht mehr benötigt wird, um zum Beispiel in der höheren Produktivität. Ja, man denkt sich jetzt noch nicht so als voll, also als dass das eine und das andere impliziert sich nicht.
Gut, dass Sie das jetzt noch den Zusatz gebracht haben, da werden welche nicht mehr benötigt. Die Endbedürfnisse werden beschränkt.
Ja,
durch den Fortschritt
der Produktivität. Die werden beschränkt, aber die haben nur noch Bedürfnis, also das Ziel der Bedürfnisbefriedigung, die werden sich ja dann nicht hinsetzen und sagen, das kann jetzt nicht, bin ich raus, sondern wir haben versuchen, wieder eine Arbeitswelt vielleicht schöner.
Ja, aber dann versuchen die Arbeit zu kriegen, das heißt aber, sie sind keine Besitzer von Arbeitsplätzen. Sie müssen sich verkaufen an jemanden, der Arbeitsplätze anbietet. Jetzt denken wir mal den Effekt weiter. Derjenige, der überflüssig gemacht worden ist durch den Fortschritt der Produktivität, der braucht ja, das sind beide Bedürfnisse. Es wird ihm das Geld gestrichen, es wird gesetzt auf Arbeitslosengeld 1 für gewisse Zeit und dann Arbeitslosengeld 2, also Hartz 4. Der braucht Geld unbedingt. Er braucht einen Arbeitsplatz, um Geld zu kriegen. Was macht er? Wenn er denn eingeladen wird zum Gespräch und weiß, was er als IG Metaller verdient hat im alten Laden, da wo er rausgeflogen ist. Was er für seine Qualitätsstufe, für seine Arbeitsqualitätsstufe tariflich bekommen hat. Wird er seine große Glocke nennen? Unter dem mache ich es nicht? Oder wird er nicht vielmehr die Arbeit zu jeder Bedingung nehmen, wenn er lange genug auf Hartz IV oder sonstigen Löhnen gelebt hat? Er wird sich benutzen lassen müssen, schon als Lohndrücker. Jeder einzelne dieser Nachfrager an Arbeit, die um ihre Arbeitsmöglichkeit gebracht worden sind, fängt früher oder später auf, als Faktoren für Lohnsenkung. Wenn man mal dieses Angebot Nachfrage paar auf den Arbeitsmarkt in sogenannten, dann gibt es Leute, die bieten Arbeitsplätze an und andere ihre Arbeitskraft auf Zeit. Man könnte auch sagen, er fragt nach Arbeitsplätzen, der fragt nach Arbeit. Was ist, wenn die Zahl der Nachfrage nach Arbeitsplätzen, meines Arbeitsplätze, nach Arbeitsplätzen, steigt? Dann ist derjenige, der Arbeitsplätze anzubieten hat, in der Lage, weniger Lohn zu bezahlen. Er kann sich die raus. Jetzt kommt aber der Clou der ganzen Sache. Es ist ja nicht bloß einfach ein Verhältnis Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage wurde gestehen, Wir gerade analysieren den Fall, ein Teil der die Arbeitsplätze nachfragen, entstehen durch Erhöhung der Produktivität und Freistellung. Entlassung. Überflüssig gemacht. Bezahlte Arbeit wird überflüssig gemacht. Das heißt, die Anbieter insgesamt, die Unternehmen, das sind nicht nur solche, die Arbeitsplätze anbieten, sondern durch diese Art und Weise für ihre Investitionstätigkeit sorgen sie auch dafür, dass die Nachfrage hier steigt. Die produzieren auch Nachfrage nach Arbeitsplätzen. Nicht bloß einfach, da gibt es welche, die mit mal gerne arbeiten möchten. Ja, da war gerade der.
Ja? Ja, also das ist. Sie schildern jetzt das Konfliktproblem eines nicht nachhaltig denkenden Unternehmens. Wenn wir aber nochmal auf die Frage Nachhaltigkeit zurückkommen, deren sich große Unternehmen auch bewusst sind, dass man nachhaltig arbeiten muss, ansonsten hat man ein Problem, dann wird man darauf kommen, dass das Ganze am unteren Ende, da wo es an das Drehen der Lohnschrauben geht und so, dass das im Endeffekt eine untere Schwelle hat, eine untere Grenze, wo man nicht rübergehen kann. Nämlich allein deswegen, weil man schafft, also das Wort Bedürfnisbefriedigung ist in dem jetzigen Kapitalismus Quatsch, ist klar. Es geht mehr um Bedürfnisschaffung. Okay, so die Bedürfnisse sollen müssen geschafft werden, damit Menschen kaufen wollen. Wenn man den Leuten allerdings das Geld nimmt, damit sie kaufen können, fällt man sich selber ein Bein. Das bedeutet, ein nachhaltig denkendes Unternehmen, und die gibt es, arbeitet anders. Und zwar versuchen sie, einen Teil von dem Gewinn dafür zu nutzen, neue Sektoren zu schaffen, wodurch wieder neue Arbeitsplätze geschaffen werden können, um den Leuten, damit die Leute mehr Geld verdienen, um die Produkte, die man selber produziert, zu kaufen. Und auch das gibt es. Und da kommt nämlich auch in die Innovation rein, die man tatsächlich Innovationssektoren ja mal fördert und überhaupt gegründet. Und das aus der Initiative heraus von den Unternehmen. Und ich glaube, also ich will nichts weiter sagen, außer ich glaube, es gibt für nachhaltig arbeitendes Unternehmen eine untere Schwelle, wo man das zeigen kann. Das klappt eventuell nicht bei den IG-Metall-Projekten, keine Ahnung, das war, soweit kann ich nicht denken, aber also bis jetzt gerade, aber es klappt sicherlich in dem Produktionssektor, wo es um Technologie verkaufen geht.
So. Die Frage ist ja hier, ob, vielleicht muss man sich auch mal jetzt mit der Ausklinik, die Metall und so weiter, ob das eigentlich zusammenfasst. Ihr Gedanke. Ja. Also, es gibt Unternehmen, die denken nachhaltig und deswegen bezahlen sie den Leuten Löhne, damit sie ihnen ihre Sachen abkaufen können, ihre Produkte abkaufen können. Geht das überhaupt auf? Das ist ein Widerspruch in sich selbst.
Ja? Ich?
Ja? Ja.
Nein, also, zum einen ist ja die Situation, jetzt momentan aktuell so, dass ja doch mehr Leute in Rente gehen, als sozusagen wieder potenzielle ausgebildete Leute nachkommen. Von daher ist ja diese, es sind immer mehr Leute, die an Arbeit nachfragen, das ist ja doch eher was, was zumindest stagniert, wenn nicht sogar in Zukunft vielleicht rückläufig sein wird.
Das haben wir in unserer Fragestellung hier schon im Flugblatt schon angedeutet. Allerdings hat es es gehen Leute mehr Leute in Rente, aufgrund der sogenannte demografische Verschiebung. Aber ich würde noch vorher schon die andere Frage erklären. Wenn ein Einzelunternehmer, ich muss noch kurz erklären, ein Einzelunternehmer, der die Löhne nur deswegen zahlt, damit die Arbeiter das Produkt abkaufen können, was er produziert, der hätte es auch gleich sein lassen können. Er will doch Gewinn. Das Produkt, was er verkauft, muss immer mehr teurer sein als das, was er als Lohn gezahlt hat. Er muss Arbeitskraft kaufen und die Arbeitskraft muss länger arbeiten, mehr Produkte erzeugen, als es selber wert ist, sonst gibt es keinen Gewinn. Der Preis, der durch die Warenerzeuger reingeholt wird, muss größer sein als die Löhne. Von Maschinen wollen wir gerade reden, die haben noch dazu. Also kann der Arbeitslohn gar nicht, den er bezahlt, gar nicht dazu dienen, sein Produkt vom Markt am Markt zu realisieren. Wenn es wirklich so wäre, dann könnte er gleich aufhören, Marktwirtschaft zu betreiben, also den Markt zu produzieren. Dann könnte er gleich mit seinen Arbeitnehmern, mit seinen Arbeitern der Genossenschaft bieten und sich überlegen, wie teilen wir unsere Arbeit so ein, dass wir unsere Bedürfnisse möglichst nicht befriedigen, ob das dann funktioniert. Wenn alle anderen sich anders verhalten, sei dahingestellt. Aber der Marktwirt, das ist ein Widersinn. In dieser Produktionsweise kann der Lohn nie dazu taugen, kann ein Unternehmer nie den Standpunkt einnehmen, ich zahle meinen Arbeitern mehr Geld, dann werden meine Waren auch besser am Markt gehen. Ganz zu schweigen davon, dass immerhin ein sehr großer Teil der Produkte nie im Leben ins Budget eines Arbeiters eingehen, Produktionsmittelabteilung, kauft die Arbeiter. Und dann haben wir gesehen, es wäre, wenn der Unternehmer die Produktion deswegen aufzieht, um am Schluss genauso viel Geld zu haben am Anfang. Würde den Gewinn sich auskürzen, wenn die Löhne seine Waren erlösen sollen.
Ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar, also der Produktionsmittel an die Frage sozusagen.
Da haben wir noch die Rechenfrage, das ist dann auch wieder. Ja.
Ja. Ja, und zwar, also hier mit so einer Argumentationskette, in der Produktionsweise funktioniert, dass nicht weiter Lebenwürde ausgeschlossen werden. Also ich, das impliziert nicht, dass die Produktion oder dieser ganze Markt nicht zur Bedürfnisbefriedigung ist. Der ist trotzdem zur Bedürfnisbefriedigung, nur werden die Bedürfnisse aller vielleicht berücksichtigt. Ich werde heute sozusagen, es wird Exklusion mit mancher, vielleicht viel zu viel noch. Aber jetzt könnte ich ja, also diese Lohnschraubenmöglichkeiten, die da argumentieren. Jetzt könnte ich aber auch sagen, und deswegen gibt es noch ganz wenige Unternehmen, die sozusagen nach oben gehen, in Löhnen oder gehen können, das sind Ausnahmen. Aber ich könnte sagen, gerade wenn ich von der Industriegesellschaft wegkomme, wie es ja jetzt der Fall ist, wo ich also das noch, ja, die Produktion, die Effektivität steigern kann mit Maschinen und mit Fließband, wenn ich jetzt wegkomme aus einer Gesellschaft, wo Bildung und Wissen und Know-how zählt, dann geht es ja wieder eigentlich dahin, ich muss die Löhne steigern, ich muss die gut ausbilden, Softwareentwickler, Programmierer und was es halt alles gibt, einstellen. Also die Produkte werden ja in Zukunft nicht mehr sozusagen Hardware sein, die bauen die Maschinen selbst zusammen, diese Produkte, die aus Hardware sind, ja, oder wegen hier auf dem Acker, dann fährt halt der GPS-gesteuerte Traktor und holt die Kartoffeln alleine aus, da sitzt kein Mensch mehr drin. Aber wer arbeitet denn das? Die Leute, die so, also Wissen und Nachdenken, das ist eine Informationsgesellschaft. Und da muss ich dann schon die Löhne wieder erhöhen. Das ist bei mir so, aber.
Nein.
Also das kann ich keine Maschine machen lassen.
Da gibt es vom Standpunkt dieser Produktionsweise erstmal einen anderen Übergang. Markt haben wir mal geredet. Heißt natürlich nationaler Markt.
Ja, das ist klar.
Denken Sie mal daran, dass in Deutschland, in anderen Ländern, in Luxemburg, in Niederlanden noch viel mehr, große Teile der inländischen Produktion nur für den Export produziert werden. Dann geht es erstmal auf den Export, auf den Konkurrenzkampf am Weltmarkt. Also so ist die Sache nicht. Und wenn es denn so wäre, dass nur noch Automaten produzieren würden,
dann wird es werden.
Was wäre dann?
Das ist doch gut.
Ja, gut, ja.
Wollen wir das einsteigen?
Ich sage ja, hat aber unter marktwirtschaftlichen Bedingungen einen Pferdefuß. Dann würden die Automaten alles produzieren und die Menschen, die als Arbeitskräfte nicht mehr gebraucht werden, würden vor den ausgebuddelten, automatisch ausgebuddelten Kartoffeln verhungern, weil sie kein Geld hätten.
Ja, das wird schon noch lösen, der Feind.
Ausgewogen sind ein paar Ingenieure und Supertüftler, die das können. Traktoren das Fahren und Kartoffeln aufbringen, beizubringen, ohne dass ein Mensch drauf sitzt und ohne dass jemand die Kartoffeln auftaucht.
Wieso wird es ja kommen?
Ja. Aber wenn es dann nur noch Ingenieurstellen gibt, dann will auch jeder Ingenieur werden und dann sind die auch nicht knapp. Ja, das sind also auch, Angebot, Nachfrage sind auch billig.
Genau.
Haben die auch nichts zu machen.
So ist es.
Keine Kartoffeln, kein Kaufen.
Also, da haben wir auch das, was wir auf Ingenieursmarkt schon längst bemerken. Das Teile von Ingenieursberufen, da haben wir gedacht, man studiert 6-8 Semester, macht noch Praktikum dazu, nach 12 Semestern hat man genau die richtige Qualifikation für einen wunderbaren Bauingenieur, man ist gerade Bauflaute und man muss anfangen zu einem Lohn, den bekommt der Polier, der unsere Lehrerin versichert und ein Lehrgang noch dazu auf. Genau, das wird mal passieren. Wenn es bloß Ingenieure gibt, dann werden die Ingenieure so billig wie Arbeit. Aber vielleicht kann man gar nicht so sehr die Zukunft betrachten. Wir wissen eigentlich, was man wirklich mehr in Zukunft zu betrachten, das war die Sache mit Rentnern. Das wäre vielleicht gegen die Ursache, dass immer mehr Arbeiter ausgestört werden und gebraucht werden. Ja, einerseits haben wir auch in unserem Flugblatt bereits aufgenommen, andererseits hat der Staat ja schon längst beschlossen, dass die Rente, die Rentengrenze erhöht wird. Andererseits ist auch schon längst beschlossen, durch die neuen Ausländergesetze, dass die durchs Inland nicht mehr befähigte Mannschaft von qualifizierten und unqualifizierten Arbeitern auf dem Weltarbeitsmarkt geschaffen wird. Der Staat ist nämlich zurzeit so rassistisch, wie viele seiner Bürger hoffen, dass er wird. Denn in jedem, und hat dafür gesorgt, in der Zeit, wo in Westdeutschland und dann gerade in Linksbegierungen die Arbeitskraft knapp geworden ist, Millionen von Italienern, Spaniern, Türken einwandern dürfen, um nicht bloß die nötige Arbeitskraft zu stellen, sondern auch die nötige billige Arbeitskraft.
Ja. Ja, aber da konkurriert er ja auch wieder mit anderen Staaten. Kann sich ja dann der dann sich dazu entscheidet, im Ausland zu arbeiten, kann sich ja dann aussuchen. Arbeite ich in Frankreich oder arbeite ich in Deutschland?
Aber alle machen.
In Frankreich sind die Löhne höher.
Den gleichen Prozess. Ja, das ist höher, dann drängen sie alle nach Frankreich, nach Frankreich.
Naja.
Das Angebot und Nachfrage ist ja nicht Problem. Angebot und Nachfrage, der Arbeitsmarkt ist immer ein Markt, der gar nicht so ein richtiger Markt ist in dem Sinne, da gibt es Anbieter und Nachfrager, sondern ist der diese Punkte, die Arbeitskraft nachfragen, sind zugleich die Produzenten von neuer Nachfrage von Arbeitskraft. Das ist die Spezialität des Arbeitsmarktes. Ich wollte aber einen Punkt noch, bevor wir uns in Zukunftsprojektionen verlieren. Marktwirtschaft war der Titel der Veranstaltung. Und jetzt habe ich einmal schon provokanterweise eingeflochten als Synonym Kapitalismus. Ist das dasselbe? Marktwirtschaft und Kapitalismus. Also, dieses, was ich jetzt besprochen habe hier, lässt sich nachlesen in unserem Sonderdruck, das heißt Arbeit und Reichtum. Gegenstandpunkt, im Gegenstand noch Verlag, ich habe gerade nachgeschaut, ist am Büchertisch nicht zu haben gerade, lässt sich aber beim Verlag bestellen. Der Verlag hat diese Adresse im Internet, dort kann man sich dieses Arbeit und Reichtum. Bestellen. Und wenn es gerade vergriffen ist, kann man die Datei runterladen. Aber jetzt nochmal zur Frage: Marktwirtschaft und Kapitalismus. Ist das dasselbe? Möglich und haben jetzt herausgefunden, Geld. Vermehrung. Geld, Gewinn ist ja nichts weiter als vermehrtes Geld. Für die Produktion ist es vermehrtes Geld. Geldvermehrung ist der Zweck. Bedürfnis ist das Blockmittel, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber nicht der Zweck, denn genau am Geld hängt die Frage der Bedürfnisbefriedigung. Das Geld ist zu der Erschaffe. Also bleibt als, jedenfalls aus der Diskussion, die wir jetzt geführt haben, bleibt als Zweck Geld, wird investiert, um es vermehrt zu werden. Das würde ich sagen, das ist das, was Kapital ist. Kapital ist Geld, was man investiert mit dem Zweck der Vermehrung.
Das ist Kapitalismus.
Kapitalismus.
Also das ist ganz einfach.
Als Produktionsweise Kapitalismus.
Ja? Also ich würde Kapitalismus auf jeden Fall als sehr bedeutenden Bestandteil der Marktwirtschaft sehen, aber ich finde, man muss auch immer noch differenzieren. Also wir haben ja, das will ich nochmal auch sagen, ja, vielleicht in Deutschland nicht zügellosen Kapitalismus, sondern wir haben ja eine soziale Marktwirtschaft. Jetzt kann man sich auch dabei über die Begrifflichkeit streiten, das kann man immer. Wie definiere ich jetzt genau Marktwirtschaft und wie Kapitalismus? Aber ich finde, dass dem Ganzen dann noch ein Stück weit Einhalt geboten wird, das muss man fairerweise auch berücksichtigen. Dass das Ganze immer irgendwie im Wandel unterliegt, also von der Industriegesellschaft, der Dienstleistungsgesellschaft, der Innovationsgesellschaft, und dadurch letztendlich natürlich auch die Probleme entstehen. Es werden immer Leute, wie gesagt, selber mal sind ja auf der Strecke bleiben, das haben wir ja gerade festgestellt, die dann natürlich im besten Fall haben, dass sie die Chance haben, den Wandel mitzugehen durch Umschulung, Weiterbildung und so weiter. Das ist ja möglich. Nicht immer. Aber durchaus möglich, denn sonst wäre dieser Wandel, der bisher ja, vonstatten gegangen ist, gar nicht so weit gekommen. Also, es wäre immer noch eine Industriegesellschaft. Irgendwie müssen wir die Leute ja mitgenommen haben, weil sonst bleibt ja niemand mehr übrig, der davon was haben kann, von der Dienstleistungsgesellschaft. Und in diesem Zusammenhang würde ich auch sagen, dass man da bei den Möglichkeiten differenzieren muss.
Ja, differenzieren wir mal an dem Standpunkt hier: Kapitalismus, ist das Projekt nicht das Gleiche? Wir haben hier zum Beispiel die Geschichte mit der Erhöhung der Produktivität, zwecks Lohnkostensenkung, zwecks Arbeitskostensenkung. Was brauche ich als Unternehmen? Ich brauche, haben wir wieder gesagt, Innovatoren, also Menschen, die gut ausgebildet sind und wissen, wie man Maschinen produktiver macht. Er braucht zweitens Leute, die dann, wenn das sich für ihn gelohnt hat, diese Innovation, und sein Absatz steigt, braucht er Leute, die er am Markt vorfindet, die er selber auf den Markt geschickt hat, am Anfang, um sie einzustellen. Entweder weil sie selber früher gehabt oder es sind welche von anderen Unternehmern, die diesen Wettbewerb verloren haben und deswegen zugemacht und ihre Leute auf den Markt geschickt haben. Soll die Vermehrung des Geldes dauerhaft sein? Kann der Einzelkapitalist aber nicht dafür sorgen, dass Innovatoren vorhanden sind? Und zweitens, Arbeiter, die man entlässt, nach 2 Jahren Entlassungszeit, immer noch vorhanden sind. Muss der Kapitalismus eine Institution haben, die ihm das zur Verfügung stellt, was er als Markt nicht herkriegt? Es braucht eine Institution, die nicht ökonomisch, nicht vom Standpunkt Geld, muss sich vermehren, um diejenigen, um die Voraussetzungen kümmert, die für diesen Prozess nötig ist. Und das ist jetzt von heute, von diesen beiden Punkten, ein Ausbildungssektor, der Innovatoren hervorbringt, und ein Sozialstaat, der entlassene Arbeitskräfte erhält, Arbeitsfähige erhält, wieder zurückführt in den Arbeitsmarkt, Bedingungen dafür schafft, dass sie wieder nutzbar sind, neue Qualifikationen kriegen, überhaupt sich erhalten, weil Arbeiter brauchen ja Geld, um es zu essen, die wir brauchen, bis sie wieder gebraucht werden, sodass die Marktwirtschaft auch als Soziale so betrachtet, genau das ist, was Kapitalismus ausmacht. Alle Voraussetzungen, die der Markt nicht produziert, müssen politisch produziert werden. Nanoprodukte produziert werden. Das war zu allen Phasen des Kapitalismus so. Auch wenn es am Anfang besonders robust und roh zugegangen ist, hat der kapitalistische Staat und sogar manche Kapitalisten, zum Beispiel der berühmte Pablo hier in Jena, Karl Zeiss, Fortführer, haben auch verstanden und gehabt, da muss man was dafür tun. Man muss neben dem Markt noch was Zweites haben, nämlich einen Sozialstaat. Nur der Sozialstaat ist doch kein Dement am Zweck des Kapitalismus, sondern nur mit den Bedingungen. Und das sieht man auch an.
Bitte?
Das sieht man ihm auch an, dass er die notwendige Bedingung ist. Er ist keine Versorgungsinstitution für nicht mehr gebrauchte Arbeitskräfte, sondern er organisiert die Verwaltung der nicht mehr gebrauchten Arbeitskräfte so, dass sie wieder zur Verfügung stehen. Auch da, wo Arbeitskräfte meinen, sie haben bisher als Facharbeiter einen guten Lohn bekommen und sehen gar nicht ein, als Angelangte sich irgendwo zu verdingen, da wird mit politischen Mitteln, einerseits durch die Gestaltung des Arbeitsentgeltes, das nach einem Jahr vorbei ist und man muss mit Hartz IV auskommen, und andererseits durch politische Auflagen fürs Kriegen von Hartz IV, also man wohin geschickt, muss sich dort bewerben, muss Arbeitsplätze annehmen, die auch weit unterhalb des eigenen Qualifikationsniveaus sind, etc. pp. Politisch zeigt sich da die soziale Korrektur, die sogenannte soziale Korrektur des Kapitalismus als notwendige Zulieferinstitution für den Bedarf der Kapitalverwertung.
Ja. Das kann man durchaus so sehen, den Zusammenhang, aber ich würde ihn jetzt nicht zu negativ sehen, weil eben diese Entwicklung, die ja offensichtlich fast schon natürlichen Charakter hat, also die Weiterentwicklung der Gesellschaft, die muss ja dann in gewisser Hinsicht auch unterstützt werden. Natürlich unterstützt das im Umkehrschluss den Kapitalismus, den Fortbestand desselben, also auch des Wettbewerbs. Aber das ist natürlich die Frage, wollen wir denn genau das? Braucht es ja. Weil sonst geht die Entwicklung an einem bestimmten Strang weiter, aber ein beachtlicher Teil der Gesellschaft hinkt dann irgendwie hinterher, wenn er überhaupt noch hinkt und nicht einfach irgendwo sitzen bleibt. Also es muss ja, wenn dann alles vorangehen und dann braucht es eben das. Also genau eben diese Methoden, die es gibt, also zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und so weiter, dass es im Prinzip auch fortbestanden hat.
Ja, aber ist doch der Zweck, dass die nicht hinterherhinken, sondern dass sie sich als behaltbare, nützliche Faktoren dieses Prozesses bewähren.
Ja, eben, aber dieser Wille, finde ich, beruht ja schon irgendwie auf Gegenseitigkeit. Ich will ja auch wieder arbeiten gehen im Normalfall. Das sehe ich jetzt einfach mal so. Es sei denn natürlich, ich sehe, ich bekomme im Arbeitslosengeld mehr, als was ich eigentlich verdienen würde.
Ja, gut, also, das ist das Ding. Du sagst, aber schon wieder, dass du sagst, ich will also arbeiten gehen. Weißt du, sagst du eigentlich schon, warum willst du denn arbeiten gehen? Ja, weil ich das Geld brauche, um irgendwie ein Essen zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben. Ja, also doch nicht einfach nur, ich will halt arbeiten gehen, sondern das ist verfolgt mit deinem Zweck.
Mit Sicherheit, ich würde jetzt vielleicht, das ist keine Frage, aber wenn die Löhne so niedrig sind, dass sie unter dem Hartz-IV-Regelsatz liegen, da habe ich als Arbeitgeber auch ein Problem, weil dann arbeitet keiner mehr für mich. Auch wenn die Nachfrage groß ist. Aber wenn alle wissen, ich kriege mehr Geld, als wenn ich bei dir arbeite, wenn ich nicht arbeiten wäre, na, dann bleibe ich zu Hause. Also so weit runter geht es dann auch nicht.
Dann muss dann alles viel gesenkt werden, wenn es zu teuer ist.
Ja, da würde ich fragen, wie man das Problem dann lösen will. Aber
dann war ich halt zu Hause und da hatten wir schon zwei Hängefüße. Der eine Pädagogus, die Sache mit Bedürfnisbefriedigung. Und Hartz IV klappt die Bedürfnisbefriedigung nicht übermäßig langfristig, nachhaltig.
Nee, aber auch.
Das reicht ja dazu nicht. Und zweitens, der staatlichen Arbeitsverwaltung ist sogar die Zeit, wo die Leute allmählich merken, Hartz IV ist kein Lebensmittel, sondern man muss unbedingt Arbeit kriegen. Das dauert dem Staat zu lang. Deswegen sorgt er mit administrativen Mitteln dazu, dass die Leute sehr bald Beine kriegen und sich bewerben. Also nicht einfach sagen, setz mich daheim in die Hängematte und lass mir es gut gehen, sondern neben dem stummen Zwang des niedrigen Geldes, da kommen auch alle möglichen sehr lauten Zwänge, laut ausgedrückten Zwänge und auch Schriftsätzen, wie in der niedergeschriebenen Zwänge, fällt an oder du wirst doch noch mehr gekürzt. Das stimmt ja gar nicht, dass der Hartz-IVer sich gewissermaßen in aller marktwirtschaftlichen Entscheidungsfreiheit entscheiden kann, mache ich lieber Hartz-IV oder mache ich lieber Arbeiter. Ja?
Kapitalismus, also ich muss mich auch entschuldigen, er hat nichts mit Gesellschaft und Wirtschaftswissenschaften zu tun. Deswegen wird das vielleicht auch falsch sein, dass ich mir ausdenke. Aber im Kapitalismus würde ich jetzt erstmal den Fokus aufs Geld sehen. Und die haben das ja sozusagen schon so untergemogelt. Das stellt ja bei dem Stichpunkt gar nicht dabei. Also im Kapitalismus den Fokus aufs Geld. Und ich behaupte, das kann man ganz formelle Marktwirtschaft ausdenken, wo der Fokus nicht aufs Geld gerichtet ist. Wo es aber trotzdem Markt und Wirtschaft gibt. Sei es eine Wirtschaft ohne Geld, die mal kommen wird, das dauert vielleicht 100 Jahre, vielleicht auch noch 300 Jahre, also dass es überhaupt kein Geld mehr gibt, sei es eine Wirtschaft, die quasi durch ein Grundeinkommen irgendwie sozusagen dieses Mindestgeld für jeden zur Verfügung stellt, sei es eine Wirtschaftsdemokratie, sodass sozusagen jedes einzelne Unternehmen für sich quasi Betriebsrat entscheidet, wir entlassen wir Bar rein, weil es könnte auch nicht treffen, weil wir es kann los entscheiden. Oder also es gibt Modelle, wie eine Marktwirtschaft gepatcht werden könnte, weil die haben ja offensichtlich gemerkt, hier gibt es Markt, dass der Fokus mit dem Geld ist. Deswegen würde ich sagen, Marktwirtschaft ist nicht automatisch ein verschiedenes Problem, wo definitiv der Fokus auf Geld ist.
Also zunächst mal untergejubelt. Das Stichwort Handel kam nicht von mir.
Nee, Geld.
Ich beim Handel habe ich gesagt, ist ja wohl irgendwie Geld im Stadion, in der Schweiz. Man kann die ganze Sache auch in der Zeit aufziehen. Handel ja. Was wird gehandelt? Produziere Waren.
Ja.
Wie gehen die los? Indem sie billiger sind als die anderen. Das ist mal in der Geldfrage drin. Bloß das zur Darstellung von der Untergehungen. Aber zweitens, Markt. Die Überlegung, was ich machen muss, ist, entweder es ist gar kein Markt, der da in diesen anderen Formen von allgemeiner Marktwirtschaft existiert oder gedacht wird, oder es ist ein Markt. Was kann man am Markt nicht anderes machen als verkaufen?
Ja, wie gesagt, man kann sich Form einer gesellschaftlichen Geld vorstellen.
Ja, aber was ist da oben? Warum? Kann man. Aber was macht man am Markt?
Ja, weil ich wohne eigentlich in dem Mann kann, oder ich brauche Kopfhörer oder ich schmuse da iPads zusammen und ich brauche einfach sogar noch, wenn ich auch nicht iPads zusammen schmuse, und da ist halt genau der Knackpunkt. Man ist auch die Dienste anders angewiesen, immer und sehen. Das wird auch als immer so bleiben. Und da ist die Frage, ist es denn notwendig? Also das Geld irgendwo positiv beachtet hat, als Wertspeicher und so weiter, das ist wahrscheinlich einfacher. Die Frage ist aber noch, ist es denn notwendig, im kapitalistischen Sinn einen Markt aufzubauen, um jetzt, dass wir aus Geld wiederum Geld machen? Oder nutzen wir einfach nur das Geld als Wertspeicher, dass wir die Kartoffeln auf den Winter oder den nächsten Sommer halt sozusagen Wert übernehmen und ich mir dafür neue Äpfel kaufen kann über nächstes Jahr oder sonst irgendwas? Geld bedingt nicht unbedingt die Nutzung im Sinne des Kapitalismus.
Wenn man sich den Markt vorstellt, wozu braucht man einen Markt, wenn man kein Geld braucht? Wenn man das Geld als Wertspeicher nimmt, dann ist man schon wieder mit dem Geld drin. Dann wird jeder sofort sagen, ja, das ist das Produkt, was ich speichern möchte. Möchte ich aber so viel Geld haben, wie da drin steckt. Und das steckt da drin, ohne hin zum anderen. Da fängt es sofort an. Ja, wenn ich mein Geld, meine Kartoffeln in Form von Verkaufen, in Form von Geld speichern will, wie viel will ich denn dafür? Und der andere mit seinen Schuhen, der dritte mit seinen Gewändern, der vierte mit seinen Fahrzeugen, jeder will sich speichern im Geld. Ist das sofort mittendrin in der Frage, und was ist nun jedes einzelne Ding wert?
Ja, ist das ein Markt, Geld, bedingt, das wollen wir gar nicht anstreiten, dass es dafür einen Maßstab geben muss, das ist auch auf jeden Fall klar. Die Frage ist, muss es im kapitalistischen Sinn produziert werden?
Nein, aber wenn ich dann sage, was ist das wert, dann gibt es ja bloß zwei Möglichkeiten. Entweder ich macht mir die Vorstellung, den Wert gewissermaßen zu vereinbaren, auszumachen, politisch zu setzen oder wie auch immer. Wenn das aber mal entscheidet, euch denkt, dann würde ich doch sagen, dann lässt man doch diesen Wert gleich mal draußen. Dann geht es doch um was anderes. Dann geht es doch darum, es gibt Bedürfnisse in der Gesellschaft und die Produktion von Waren oder von Gegenständen ist die einzige Methode, für die Bedürfnisse zu befriedigen. Also dann die Bedürfnisse ermittelt und die Produktion danach eingerichtet für diese Bedürfnisse. Wo brauche ich dann noch einen Wert? Denn sobald ich den Wert dazwischen schalte, schalte ich zwischen meinem Bedürfnis und dem Stück meiner Bedürfnisbefriedigung die Verfügung über Geld dazwischen. Und dann misst das Geld die Möglichkeit, das Ausmaß meiner Bedürfnisbefriedigung bzw. verwehrt ist und nicht mehr das Bedürfnis, was ich am Anfang eingespeist habe. Ja?
So die Idee des Geldes bringt aber auch die Freiheit mit sich, dass zum einen ich in meinem Privatjahr entscheiden kann, was ich für Bedürfnisse habe. Das muss also kein Fremder wissen, so dass wir das von allen wissen und dann stellen wir es halt her. Ich habe gewissermaßen Privatjahr, ich habe eine freie Entscheidung, welche Bedürfnisse ich habe, ich kann es nicht errichten. Und wie gesagt, der Kapitalismus, wo also die Geldmenge durch und ähnlich, zumindest auf Papier und Zinsen und was auch immer, das ist die eine Sache, aber es gibt inzwischen ganz gute Ideen, die Gefahrwährung, die endlich sind, die auch quasi, wo man einfach sagt, es gibt einen guten Stück von dieser Währung, da gibt es auch keine mehr. Wir können jetzt hier so viele Äpfel pflücken, wie wir wollen, mehr Geld gibt es nicht, innerlich. Dann werden die Äpfel halt billiger, wenn wir mehr Äpfel haben für das gleiche Geld oder was auch immer. Also da sind, es gibt Systeme, die man sich ausdenken kann, die trotzdem eine Art Maßstab haben. Der Maßstab verändert sich in dem Sinne, wie ich in einer Gesellschaft mehr Dienstleistungen und Güter hervorbringe. Ja, die auf einmal billiger, wenn ich eine endliche Menge an Geld habe, das ist heute nicht so zum Beispiel, weil ich einfach Geld kaufen kann. Das heißt, ich würde nicht zwangsläufig sofort das Konzept von Geld umwerfen, aber Teile davon vielleicht.
Wenn ich mal das Moment Freiheit. Freiheit, meine Bedürfnisse zu befriedigen oder auszuwählen. Sowas ähnliches war der einfach Anfang.
Nee, das erste war, weil es war lange der Vorschlag, dass man ja das Geld gar nicht bräuchte, weil wenn es einzig die Bedürfnisbefriedigung ist, dann fahren wir nach den Bedürfnissen und dann befriedigen wir die, indem wir das produzieren, weil das ist der einzige Weg, Bedürfnisse zu befriedigen. Aber wenn ich nach den Bedürfnissen frage, quasi, wer hat jetzt alles Lust auf einen Computer, dann greife ich ganz schön mit seinem Privatjahr ein. Wer braucht jetzt alles diese Medikamente ab? Weißt du, bist krank, oder? Du hast also viele Krankheiten, du bist also ein ziemlich fauler Hund, weißt du, du brauchst ein ziemlich großes Auto mit ziemlich viel Umweltverschmutzung. Es greift also ziemlich in den Privatjahrbereich auch ein, wenn ich das allgemein erleben müsste. Abgesehen davon, dass es technisch sehr aufwendig wäre.
Das heißt also, mit der Vorstellung, es gibt eine zentrale Behörde, die zuweist, das wäre Diktatur. Du musst das nehmen, du musst das nehmen, du musst das nehmen. Keine Diktatur ist es, wenn ich diese Funktion selber, mir selber den Wert durchsetze, weil mein Geld nicht für alles reicht, mir selber den Diktator machen, welche Bedürfnisse alle nicht befriedigt werden. Ist der Unterschied?
Das ist ein Unterschied, ja.
Und was die Freiheit bedeutet. Die Freiheit heißt, sich zurechtfinden oder sich einfügen in die Notwendigkeit, die vorausgesetzt sind bei den Gedanken, nämlich dass Bedürfnisbefriedigung nie geht. Dass Bedürfnisse immer zu wenig vorhanden ist. Das ist die dogmatische Setzung.
Ja.
Warum? Wo ist da die Rechtfertigung?
Das Luma Google ist endlich. Ich sage von ja damit. Und dementsprechend sind Ressourcen endlich und dann gibt es eine hohe Grenze für die Bedürfnisbefriedigung.
Und da wäre doch die Form der Einigung günstiger als die, dass jeder mit dem zu wenigen Geld irgendwie haushalten muss.
Ja, aber ich komme ja automatisch die Einigung.
Das ist ja, also Geld heißt, es ist zu wenig da und ich muss mir selber gegenüber die Behörde bilden, die es nicht gibt. Nämlich die Behörde, die sagt, das kriegst du, das kriegst du, das kriegst du. Die Preisverhältnisse, die ich vorfinde, führen zur Entscheidung bei mir, auf was zu verzichten. Ich selber verzichte. Ich versage mir was. Jetzt wollen wir noch gar nicht darüber reden, wenn es über Geld geht, wo kriegt der Mensch das Geld eigentlich her? Ja, wenn ich mit Geld operiere. Denn wir haben doch das Problem, wenn gehandelt wird, wir haben eigentlich das Geld, die Preise zu bezahlen, und zweitens, wo kommt das Geld her? Was ihn dazu zwingt, seine Bedürfnisse danach zurechtzuschustern, zu schneidern, was in diesem Geldbeutel, befriedigbar ist. Wie kommt das ins Geld, in den Geldbeutel rein oder aufs Konto? Das Geld.
Ja, das muss man sich ausdenken.
Und nicht
ausdenken. Zurzeit ist es durch Weisungsgründen sozialversicherungspflichtige Lohnarbeit. Ja, den wollte ich ja
bei. Ja, aber bei Lohnarbeit ist dann kommt der Umschlag, weil wir dann dieses behalten. Wenn es durch Lohnarbeit zu kriegen ist, das Geld. Das
ist das
Aber in dieser wunderbaren Gesellschaft, die es da eines gibt, da kommt es dann vom Himmel, oder wie? Die Sternzahlen.
Für die Weise, sozusagen, und ein Gott, was auch immer. Das muss man diskutieren.
Dazu gibt es dann die Märchen, Sternzahlermärchen, reiche Schütze aus, nach der Regel 2, aber dann können wir gleich sagen, was das Geld, da können wir gleich sagen, was braucht
es. Ja,
das
ist ja nicht so schön, natürlich.
Also Geld unterstellt immer, nicht bloß Lohnarbeit, Geld unterstellt auch Trennung der Bedürfnisse. Und der Mittel, die Bedürfnisse zu befriedigen. Da gibt es welche, die die Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse herstellen und sich nicht erkundigt haben, was wird eigentlich gebraucht. Sei es am Konkurrenzkampf, Wettbewerb war vorhin das höfliche Wort dafür, dann Wettbewerb ermitteln, ob die eigene Entscheidung, Folgendes zu produzieren, für ihn aufgeht. Wenn nicht, guckt er in die Höhe. Wenn ja, räumt er den Markt ab.
So wie der zweite Bein, 100 Meter, der guckt in die Röhre, der erste Bein hat.
Sag ich so, weil ich noch ein bisschen Preisgeld.
Ja.
Wollte jetzt mal wissen, sind wir jetzt auf der Suche nach Alternativen zum Geld? Oder, also das ist mir jetzt gerade nicht so ganz klar geworden. Also weil wir haben eigentlich festgestellt, okay, Zuweisung, tja, damit können wir wahrscheinlich nicht weiter. Was sagen wir, schafft das Geld jetzt ab und sagen, ja, kriegt so und so viel. Da habe ich auch irgendwie nur Grundbedürfnisse, die ich gedeckt habe, aber wenn ich dann mehr will, was ja in der Natur des Menschen liegt, dann stoße ich ja da später an Probleme. Jetzt wollte ich nur noch mal dieses bisher eingeordnet wissen.
Wir haben jetzt überlegt, ob Marktwirtschaft und Kapitalismus identisch sind. Ich plädiere dafür mit den Argumenten, die ich vorgetragen habe in der Diskussion. Dasselbe. Das ist bloß ein anderes Wort dafür. Das war ein komisches Wort, weil es eine Abteilung innerhalb des Kapitalismus, nämlich da, wo ausgetauscht wird, zum wesentlichen, wesentlichen Mal des Kapitalismus erlebt. Wobei doch das Austauschprozess bloß die Vermittlung dessen ist, woraus ankommt, Investitionen in sich lohnen. Kapitalismus drückt den Zweck der Gesellschaft aus, Marktwirtschaft verhüllt den Zweck, indem er das Medium oder den Verkehr, die Verkehrsform, zum obersten Zweck oder zum obersten Gut dieser Gesellschaft ernennt, dieser Wirtschaftsweise ernennt. Da wird es wohl auch einen Grund dafür geben. Wenn man sagt, unsere Gesellschaft ist wunderbar, dann gibt es lauter Reiche und viele Arme. Kann gut in der Welt. Aber in unserer Gesellschaft geht es Markt und jeder, ob er viel oder wenig Geld hat, kann frei entscheiden, was er kaufen kann. Niemand herrscht ihn auf. Das ist zwar auch noch kein dickes Lob an der Gesellschaft, aber es ist ein schöneres Bild von der Gesellschaft des Kapitalismus, als über die andere Seite mit Methode. Und da kommt auch nämlich das Wort Marktwirtschaft her. Das Wort Marktwirtschaft ist in Deutschland eigentlich so richtig populär geworden, erst seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Kommunismus kam. Darüber haben wir gesagt, ja, Marktwirtschaft, das ist das Eldorado der Freiheit, sogar für die Armen. Sogar für die wenig Bemittelten. Selbst die können frei Schnauze in den Laden gehen und das kaufen, was sie kaufen können, und dann sind sie selber schon letztendlich reich. Das war das Angebot, wie an Kapitalismus den Leuten zu verkaufen, die dann, wo dann das Gegenbild heißt, und was ist das Gegenteil davon? Planwirtschaft. Da wirst du verplant. Was übrigens nie ganz gestimmt hat, auch in der DDR und in Russland, Sowjetunion, gab es Geld, gab es Markt. Aber da wirst du verplant und dann reicht es nie. Kapitalismus reicht es auch nie. Aber da hat man sich selber, ist man selber schuld dran, dass es nie reicht. mal sein Geld schlecht angeteilt. Da drüben liegt es an der Planbehörde. Da sage ich, das ist der Punkt, wo wir vorhin auch in dem Dialog gerade waren, nämlich Geld ist besser, weil es die Freiheit gibt der Wahl. Da sage ich ja, die Freiheit der Wahl und zugleich die Freiheit des Ausschlusses. Ich schließe mich selber aus. Wenn ich aber auch Bedürfnisbefriedigung ausbinde, dann ist diese Idee des Markts und des Geldes eine sehr schlechte Realisierung. Im Gegenteil, mein Bedürfnis ist dauernd dem untergeordnet, wenn ich mich zu der Minderheit derer zähle, die Investitionen sich leisten können, um Gewinne zu erzielen, bin ich zugleich derjenige, der, wie in dem Flugblatt erwähnt wird, jemand ist, der unsicher ist, ob er überhaupt einen Arbeitsplatz bekommt, damit er unsicher, ob er genug Geld hat für das normale Leben, der, wenn er einen Arbeitsplatz hat, dauernd mit dem Problem zu kämpfen hat, dass ihm der Lohn gekürzt wird oder dass ihm der Arbeitsplatz reduziert wird oder dass er umgeschickt wird, dass er also dauernd am Rande der Armut, der Mittellosigkeit operiert. Und das war meine Hauptbeweisabsicht heute, dass Marktwirtschaft notwendigerweise damit verbunden ist, der Mehrheit der Bevölkerung dieses Schicksal zu bescheren, wenn man es subjektiv ausdrücken will. Es ist das Los oder die Logik des Systems, dass der Mehrheit der Bevölkerung genau dieses Schicksal widerfährt.
Und meinst du, wir könnten diesem Los entfliehen? Und wenn ja, das würde mich jetzt ernsthaft interessieren, auch wenn es schwer zu beantworten ist. Haben Sie eine Idee, wie? Also, dass so überzeugt, wie Sie von der Gleichwertigkeit Kapitalismus, Marktwirtschaft und so weiter sind, dass Sie da auch konkret hinterher sind, solange Sie einen Ansatz.
Also, das hier in diesem Schema, oder in diesem mittlerweile nicht mehr Schema, sondern Chaos. Geld, Bedürfnis, Produktion. Das Bedürfnis über das Geld und über das Produkt da oben. Das Bedürfnis über Produkt zu befriedigen, wo das Geld dazwischen steht, ist ein Hindernis. Also wenn wir auf jeden Fall eines sein müssen, das Geld, die Marktbeziehung, das Anfangen über Geld verdienen, das muss beseitigt werden. Man muss sich überlegen, ob alle die Modelle, die im Laufe der Zeit entstanden sind, man könne das Geld so umreformieren, dass es taugt für die Bedürfnisbefriedigung. So etwas gibt es ja. War es Ihnen vorhin auch schon von Ihnen angesprochen worden, dass das nie hinhauen kann. Das muss man sich erstmal klar machen, bevor man sagt, bevor man dann fragt, wie machen wir es denn anders. Denn wenn man denkt, mit Geld geht doch irgendwie, ja, dann geht es wieder von Anfang los. Wo kommt das Geld her? Das Geld kommt dann bloß her, von welchen die es haben. Und die es bloß dann hergeben, wenn es interessierter wird.
Also muss das Geld irgendwie weg.
Das Geld darf nicht der Zweck, der Ausgangspunkt, der Zweck und Endpunkt der Produktion sein.
Wozu haben wir es dann? Ausgangspunkt der Produktion
muss es bedürftig sein und der Endzweck muss sein, wenn du es befriedigt. Das wollen wir hier durchstehen haben.
Also dann brauchen wir das Geld aber eigentlich tatsächlich nicht mehr. Wenn es der Zweck nicht mehr sein soll, dann hat es ja seinen gesamten Zweck eigentlich verloren. Also dann ist es ja raus aus dem Kreislauf.
Das geht ganz sicher nur unter der Voraussetzung, dass sich die Gesellschaft der Produzenten darauf verständigt, das Mittel, was zwischen ihrem Bedürfnis und dem Mittel der Bedürfnisbefriedigung steht, dieses Mittel abzuschaffen, dieses Eigentum, Geld ist ja anders, Wort auch für Eigentum, diese Zugriffsmacht, die im Geldeigentum liegt, die muss als Prinzip abgeschafft werden. Und was eingeführt werden muss, ist ein Verständnis darüber, welche Bedürfnisse wollen wir gemeinschaftlich befriedigen und wie muss ist der Aufwand, der dafür nötig ist, gemeinschaftlich zu bewerkstelligen.
Ja. Ich würde mal sagen, also sind wir leider schon zwei. Also das Problem ist nämlich jetzt nochmal gedankenstellend, Welt so wie sie jetzt ist, wir nehmen das Geld raus und wir verständigen uns darauf, was wir gemeinschaftlich wollen. Folgendes, ich kenne nun schon viele solche Sachen. Also ich kenne halt jetzt Computer und ich kenne Autos. Und ich weiß, dass es das gibt mir alles ein Gefühl von Freiheit und von, keine Ahnung, Kreativität. Und natürlich, weil man nicht leiden soll oder nicht leiden will, muss man das natürlich auch das nicht so verteilen, irgendwie, dass auch kein Nein aufkommt. Das bedeutet aber eigentlich, dass jeder Euro braucht. Jeder kann nur brauchen. Weil, so. Und vielleicht ich auch, aber bei der eigenen Willen, dass ich mir einer zur Verfügung stellen würde. Jetzt allerdings das Problem, das geht gar nicht. Also es geht ressourcenmäßig gar nicht. Jeder Chinese mit Auto haben wollen würde, das zu viel kann er nicht. Das ist genau das Problem. Deswegen, zu weit sage ich, weil wenn wir jetzt in der Entwicklung, in unserer technischen Entwicklung nicht so weit werden, würden unsere Bedürfnisse auch noch gar nicht so weit werden und wir würden uns schon mit einem Kamel oder so zu viel geben oder mit einem Baum. Und dann werden wir alles fliegen. Aber ich, also zur Zeit sehe ich ohne so eine Regelung, so eine Werterhaltung von Dingen wie das Geld für wenig Spiel. Also ich glaube, ein Geld von Geldvermehrung oder was weiß ich nicht, aber ja, das ist alles weniger gut.
Also wurde ja eigentlich auch nicht gesagt, dass dann, also erstmal, dass die Bedürfnisse, die die Leute haben, auch irgendwie planmäßig oder irgendwie halt koordiniert werden müssen und wenn halt Leute irgendwo hinfahren, dass vielleicht, wenn die Straße voll ist, nicht jeder ein Auto haben kann. Ja. Aber erstmal, wenn ich sehe, voll, gibt es genug Autos, weil du kamst ja auf Ressourcen oder so, da guckt man die Autohäuser, ja, da gibt es Tausende, die rumstehen, die kriegen und die Leute haben nicht, weil sie immer noch durch das Geld einfach getrennt sind. Also klar, da kann es einfach an den Ressourcen nicht liegen, weil hergestellt werden können genug Autos.
Das muss auch noch Deutsch.
Und dann halt der Platz, ne, was du dann mal gesagt hast, die Chinesen oder so, ja logisch, wenn die Leute von A nach B wollen, dann gibt es auch Busse, wo Leute drinnen sitzen können. Also es ist ja nicht so auf einmal, dass jeder mit seinem eigenen Auto irgendwo
fahren. Ja.
Das ist ja jetzt auch nicht so, man plant sich auch von alle zusammen mit NFG in einer anderen Stadt oder sowas.
Du hast recht. Das Argument, muss man wirklich jetzt, das Argument soll sein, die Bedürfnisse, die sollen nicht mehr Maß nehmen an dem Geldbeutel, was man hat, um sie zu befriedigen, sondern Maß an der Machbarkeit der Bedürfnisse. Und das musst du dann schon sagen, wenn es zu viele Chinesen gibt und alle und sagen, es gibt zu wenig Metall, dann muss man schauen, wie man eine Produktion für diese Bedürfnisse organisiert, die dann auch auf die Bedürfnisse passen. Dann liegt es aber an der Machbarkeit in der Produktion, ob man genug Metall zusammenkratzen kann und Autos herstellen kann für jeden oder ob man dann doch das Bedürfnis nach von A nach B zu kommen, anders bewerkstelligt.
Und dann liegt so, ist ja klar, dass irgendwie die Natur dir irgendwelche Schranken gibt, wie es können nicht 500 Millionen Autos auf einmal auf der Straße fahren. Ja. Aber dann bist du nicht einfach mal, da ist nicht die Schranke eine systematisch hergestellte, die da heißt Geld. Ja.
Also okay, nee, die Schranke war jetzt der Rohstoffmangel eigentlich. Die Schranke war jetzt nicht unbedingt das Geld.
Ja, wo kriegt man denn Rohstoff?
Ja, deswegen.
Ja, der Rohstoffmangel oder nicht genug Platz oder so. Das meine ich, ist eine natürliche Schranke, ja. Aber die Schranke, die jetzt da ist, ist kein natürlich, wenn man sagt, hast du Geld, dann hast du kein Geld, hast du kein Auto.
Ja, ja, nur weil die Ausgangsthese war ja, oder die Annahme, okay, wir müssen mal sehen, dass wir mein Geld wegkommen. Dass dann auch noch die Rohstoffe knapp werden, dann sind dann super, Alter, das wäre ja, aber das ist ja das nächste Problem schon.
Ich würde jetzt gar nicht so immer sagen, wir müssen von dem Geld wegkommen, sondern dass man von dem Zweck wegkommen, oder? Also nicht, der Zweck nicht, Leute, die gerne Geld verdienen, sondern der Zweck, wir wollen unsere Bedürfnisse befriedigen. Und dann gucken wir eben, wie das geht. Und dann hat man eben von mir aus auch begrenzte Ressourcen und dann guckt man, was so, oder begrenzten Platz.
Natürlich nicht einfach, für sowas muss man aber genauso wie geht vom Geld weg, muss man in die Köpfe und das Gewissen der Menschen rein und möglichst das alles dahingehend verändern. Aber dazu kommt noch bei der Geschichte mit dem Geld. Das Geld ist ja fast nicht nur, es liegt ja jetzt nicht mehr nur noch zum Zweck, zum Kaufen von Waren, sondern den meisten Fällen geht es jetzt ja fast ums Geld selber. Also, dass man mit dem Geld arbeitet, sprich es irgendwo anlegt und so weiter. Also, dass wenn das Geld weg ist, dann ist ja auch das Ersparte meinetwegen jetzt weg, was sozusagen jetzt der Wert desjenigen war, der damit gehandelt hat. Also Geld nicht nur als Überbrückung, dass ich ein Produkt kriege, sondern Geld selber, das dann verloren geht.
Ja, was ist das für ein Verlust? Verlierst damit also die Zugriffsmacht auf Dinge, die sowieso hergestellt werden. Also es ist halt nicht so, bloß weil das Geld weg ist, dass dann die Dinge weg sind. Nee, das Einzige, was du verlierst, ist diese chaotische und ineffiziente Form der Verteilung. Und diese absurde Form der Verteilung, die wir gesehen haben, würde ich sagen, verlierst ja sonst gar nichts. Du verlierst deine Chips in dem Spiel, was es nicht mehr gibt.
Ja gut, aber wenn ich vorher nicht viel hatte, sondern mich darauf beschränkt habe, eben Geld zusammen, ist die Frage, wie geht es danach weiter?
Also, warum macht man das? Warum macht man das? Also wer muss ja, wer sollte sich bei solchen Fragen erstmal überlegen, wie kommt man eigentlich auf den von gewissen Standpunkt aus absurden Zweck, Geld zu sammeln? Vom Stand der Bedürfnisbefriedigung ist es ja.
Ich glaube, die Frage stellt sich fast gar nicht mehr, weil es machen schon so viele Leute, da braucht man
nicht. Aber warum machen sie es? Ohne Profit. Auch die Menschen, die hier als AK benannt worden sind, auch die sammeln Geld, sparen Geld. Aber für welchen Zweck? Weil sie genau wissen, dass wenn sie sich irgendwann mal Auto kaufen müssen oder wenn sie Urlaub fahren wollen oder wenn sie entlassen werden oder krank werden, dass dann sehr schnell das Geld nicht mehr reicht, weil sie keinen Arbeitslohn mehr bekommen. Also Urlaub können Sie nicht aus dem Budget bezahlen, müssen Sie glaube ich sparen, beim Auto sowieso. Die meisten, viele kaufen auf Kredit, weil das Geld einfach nicht vorhanden ist. Also machen wir es gewissermaßen zum Zwangsverhältnis mit der Bank. Wenn ich selber kaum hinkriege, die auf meinen Mund abzusparen, exportiere ich gewissermaßen, lagere ich aus. Die Bank ist dann der Kommissar, der dann das Geld abholt. Meistens auch noch ganz automatisch. Und dann merkt man noch, dass das Sparen eine ökonomische Notwendigkeit ist. Aus dieser Produktionsweise herrührende Notwendigkeit, nicht bloß Geldgier oder Geldsammeltrieb, sondern wer in diesem System Geld, was er übrig hat, nicht spart, kommt nicht durch. Das ist eine Lebensbedingung, eine absurde. Obwohl eigentlich jede Nichtausgabe von Geld Einstellung ist von Konsum. Wer spart, hört auf zu konsumieren und sagt, jetzt muss ich aufhören. Manche machen es dann auch wieder automatisch mit Kontoauftrag, dass sie automatisch das Geld gar nicht erst sehen, weil sonst würden ihre Bedürfnisse vielleicht doch mächtig genug sein, ihnen das Sparen zu ersparen. Also da merkt man doch, das sind Zwangsverhältnisse ökonomischer Art, die dann zu solchen Verhaltensweisen führen. Würde man das wegtun, mal einfach gedanklich, mal ein Experiment, wäre das weg, kein Mensch mehr würde Geld sammeln, wenn er nicht vom Geld leben müsste. Kein Mensch würde die Absurdität machen, was ich ja verselbstständigen kann. Warum sammeln welche Geld über jede Vernunft, scheinbare Vernunft hinaus? Schaffen es auf, gönnen sich gar nichts mehr. Weil sie hoffen, für den Fall, dass sie es brauchen, sind sie dann jedenfalls besser. Stehen sie besser, als wenn sie ohne Geld da sind. Dann merken sie natürlich, in der Finanzkrise kann sein, und der Währungsreform, alle Sicherheit, die im Geld liegt, ist mit von einem Tag auf den anderen perdu, verflogen, ist zerronnen. Da merkt man, das sind alles Folgen von der Einrichtung der Wirtschaft nach diesem Prinzip.
Ja. Geld hat auch eine Funktion, es ist quasi Maß für Arbeit, die ich investiere.
Für was für?
Für Arbeit, die ich investiere. Unabhängig davon, wie hoch der Schuldenlohn ist, wenn ich 2 Stunden arbeite, dann habe ich doppelt so viel. Und ich kann da quasi doppelt so viele Bedürfnisse befriedigen. Ob das jetzt 2 Porsche sind oder dann nur 2 Brötchen beim Bäcker, ist egal. Aber jedenfalls, wenn ich doppelt so lange arbeite, kann ich mir doppelt so viel Bedürfnisse befriedigen. Und ob das Maß im Geld heißt oder ob ich eine Strichliste führe, wie viel Zeit jemand gearbeitet hat. Fakt ist, selbst wenn man zu dem Übergang Geld weg und wir müssen jetzt überlegen, wie man unsere Bedürfnisse befriedigen kann, wie kriege ich die Menschen dahin, dass sie mich sagen, ich befriedige mein Bedürfnis, aber arbeiten ist jetzt nicht so mein Bedürfnis. Ich hätte aber gerne Computer, Auto, alles. So, und das ist gerade so ein bisschen ein Antrieb.
Das ist
ein bisschen ein Antrieb, gelte ich eben daran, dass der mehr arbeitet, sozusagen, oder der doppelt so viel arbeitet, doppelt so viel Bedürfnisse befriedigen kann.
Aber die Beispiele waren doch verräterisch. Da gibt es jemanden, der arbeitet doppelt so viel, dann kann er sich 2 Brötchen kaufen. Da gibt es einen anderen, der arbeitet doppelt so viel, dann kann er sich 2 Porsche kaufen. Die erste Variante. Der kann so viel arbeiten, wie er will, der kriegt nie einen Porsche zustande.
Das ist ein Problem.
Ja. Was ist das Problem? Aber sagst du, dass das der Ausschluss ist und kein Zufluss ist? Dass derjenige, der sowieso ein Millionär ist, mit doppelt so vielen Millionen doppelt so viel.
Wo geht es zu dem Mechanismus, wenn ich ob das nun Geld heißt, ob ich eine Strichliste, wie viel Zeit er investiert hat, da ist irgendwas, wenn ich mir mehr Mühe gebe, kann ich mir mehr Bedürfnisse.
Nein, das stimmt nicht.
Wie funktioniert das in dem System, wo ich ja nur noch auf Bedürfnisbefriedigung ausgehe? Also gebe ich jedem alles? Wie muss ich das verstehen?
Das mit der Mühe stimmt schon allein deswegen nicht, weil die bloße Mühe gar nicht dazu führt, mehr Geld zu kriegen. Nehmen wir doch ein Beispiel hier. Der Mensch hier, der arbeitet an der Maschine. Meistens dann immer Kopflot.
Nicht im Vergleich zu jemandem.
Der macht doppelt so viel wie vorher. Das
nicht im Vergleich zum anderen. Nicht im Vergleich zum anderen, für sich selbst.
Das geht aber in der Geldwirtschaft nicht. Die Geldwirtschaft unterstellt doch Lohnarbeit.
Ja, aber wenn ich mir für mich selbst irgendwie in Zeit wegen mir investiere, habe ich doch nicht viel. Natürlich ist das im Verhältnis zu dem anderen vielleicht eine ganz große Ungerechtigkeit und Ungleichheit mit dem Vorstand, Brötchen. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es nur um die Maßzahl, die Geld bedeutet, wenn ich irgendwie viel Zeit investiere, wenn ich eine Überstunde mache, habe ich mehr. Ich kann mir mehr Bedürfnisse befriedigen. Also wie kriege ich diesen Effekt in dieser Gesellschaft, wo es nur noch Bedürfnisbefriedigung ohne Geld geht hin?
Also würdest du sagen, eine arbeitet halt nur eine Stunde am Tag und die hat auch ein Auto und auch dies und das und kann in den Urlaub fahren und der andere arbeitet 10 Stunden und kriegt dasselbe, oder? Also auf diese
Gerechtigkeit
hin. Also das ist ja nicht gerecht, teilt es auch für Zimmer, oder?
Möglicherweise.
Ich glaube, es geht um den Fliegmotor. Mit dem Fliegmotor fliegen bekomme ich Leute dazu, als arbeiten.
Ja, die werden schon noch arbeiten, die werden irgendwas machen, aber die Frage ist, ob dann eben, ja, alle wollen ein Auto haben, aber keiner will es mehr herstellen. Ja,
also nicht so ganz, ist ganz einfach. Da hinten ist auch nicht noch Frage.
Aber auch an dem, dass du nicht dafür arbeitest, weil wenn du was willst und hast mal die Maschinen hingestellt und so, kannst du dich bauen und hast du keinen Bock, dann hast du auch keinen Bock.
Ja, aber
auch willst du auf einmal, nur weil du hast jetzt die Möglichkeit, dir eins zu bauen, und willst eigentlich auch eins, jetzt hast du keine
Maß, was das Geld heute reinbringt. Wir haben ein paar Leute, die tatsächlich Autos bauen, die brauchen welche, aber eben nicht für alle. Und dem sagst du jetzt, nur die Autos gebaut haben, dürfen nicht mehr nehmen, dann ist das wieder, du hast eigentlich Geld, weil du strichst, du das, wer hat das jetzt hergestellt? Ob das ein Geld oder ein Teil ist, auch das, ist egal. Du hast quasi, es gibt ein paar Leute, die bauen eben Autos, aber nicht für alle. Die sagen, wir machen nicht für euch alle. Aber die bedürfen es auch, wären ja eigentlich
auch
nicht.
Aber die Leute, die sind auch auf die Mithilfe der anderen angewiesen, die können halt auch. Der nächste,
ja.
Backt
weg
die Brötchen, der braucht
dann
für die Brötchen, der nächste
schneidet
die Haare, der nächste
baut
die Straßen.
Aber ich tausche kein Brötchen gegen ein Auto. Und da hast du nämlich genau wieder das Problem mit dem Wert. Du schaffst Wert, du
brauchst Wert. Weil du es in Wert rechnest.
Ja, dann brauchst du auch nicht tauschen. Wenn es geplant wird, brauchst du nicht tauschen.
Ja, du brauchst auch nichts tauschen. Jeder Teil, der sehr, was die Leute brauchen, und dann musst du auch nichts mehr tauschen.
Weil die Autos sind nur in dem Umfang, die auch hergestellt werden. Die Leute bereit sind, sie herzustellen.
Ja. Ich habe nochmal eine Frage. Du musst auch gar keine Autos besitzen, woher kann man einfach Autos fahren, ohne sie zu besitzen.
Also machen wir da hin, hat sich auch noch, ist es auch zum Thema jetzt gerade?
Ja, bei uns ist ein Thema so, dass jemand, der zum Beispiel mehr arbeitet oder länger arbeitet am Tag oder so, vielleicht mehr Geld hat als jemand, der weniger arbeitet.
Nicht jemand, als er selbst, wenn er arbeitet. Ein Schutzwort habe ich nichts, dann habe ich jetzt zwei und dann habe ich zwei nichts. Und das ist der Trick. Ich kann nur heute durch gewissen Maß meine eigene Arbeitskraft schon steuern, ob ich mir mehr Bedürfnisse kann. Und dieser Mechanismus, ob der gut oder schlecht ist, den gibt es zumindest in diesem System.
Nein, also, jetzt machst du die Übertragung, ob das jetzt ist, und das ist ein Fehler. Weil du sagst, so wie ich mich jetzt anstrenge, wenn ich mich mehr anstrenge, dann bekomme ich auch mehr. Und das ist, was er gerade sagen wollte, aus mehr Mühe kann ich nicht mehr haben. Es gibt Putzfrauen, die arbeiten 10 Stunden am Tag, die geben es übelst in Mühe. Und andere sind 8 Stunden im Büro. Das
ist
ein Vergleich selber an, ne? Und sagst halt aber, wenn man das dort machen würde, dann wäre es nicht so. Also so.
Ja, so, vorne.
Kannst du mal kurz das Gleiche mal erklären, weil du entscheidest doch nicht, ob du eine oder zwei Stunden arbeitest. Oder 40 Stunden oder 60. Also ich entscheide zum Beispiel, ob ich mich hinsetze und Software programmiere, ob ich vielleicht 4 Stunden arbeite oder 8 Stunden.
Das kommt drauf an.
Oder ob ich auf zwei Hochzeiten fotografiere und gehe oder nur einer. Zum Beispiel als Fotograf. Also ich kann das schon gewissermaßen natürlich natürlich im Beruf oder gar nicht beeinflussen, gerade bei Weiblichsberufen oder so abhängig von Arbeit. Darum geht es einfach nicht. Mir geht es nur darum, ich kann in der heutigen Gesellschaft. Und wenn es schlecht bezahlt wird, beim Helm oder was auch immer, ich kann was finden und wenn ich mir mehr Mühe und mehr Lebenszeit reinstecke, habe ich dann auch mehr. Und von dem Geld kann
ich
mir
eigentlich
nicht vorhaben. Nicht im Vergleich zu anderen, im Vergleich zu mir selbst.
Aber du kannst
nicht. Nicht mal im Vergleich zu dir selbst. Ja. Wir haben ja vorhin, du hast jetzt zwei Kategorien von Menschen unterstellt. Der eine, der selbst arbeitet, zum Beispiel fotografiert, da braucht er keinen zweiten dazu, jedenfalls fürs Fotografieren selber. Für den Vorderrad vielleicht schon und fürs Entwickeln auch wieder und so weiter und so fort. Also es ist doch von vornherein, du schließt nur mit deinem Beispiel aus, ist alles arbeitsteilig, was heutzutage produziert wird, wird alles arbeitsteilig produziert. Selbst der sogenannte Alleinarbeiter braucht Gegenstände, Produktionsmittel, die andere produzieren.
Ich will vielleicht noch auf.
Also, heute schon mit dem Kapitalismus.
Ich habe vielleicht noch mal anders erklärt. Heute ist es so, wenn ich mir was leisten will, brauche ich Geld. Das heißt, ich muss entweder sparen oder ein bisschen Überstunden machen oder. Muss man es einfallen lassen. Und das ist zumindest heute möglich. In dieser Gesellschaft, wo ich nur noch mein Bedürfnis befriedigen will, dann sage ich dann einfach, ja, ich hätte dieses Auto gerne auch noch. Ja. Und jetzt ist eben die Frage, wie organisiere ich dieses System, wo vielleicht ein paar Menschen sagen, ja, ich hätte das auch alles gern, aber nicht genug, da würde ich es auch gerne herstellen.
Ja, ein paar Menschen machen das. Würde ich sagen, wenn es so produktiv zugeht, wie es daran möglich zugeht, soll doch dieses Auto kostenlos kriegen, ohne zu arbeiten, wenn es ein paar Menschen sind. Oder du behauptest, alle Menschen wären so.
Ich sage mal, die Hälfte der Menschen werden
so. Das ist schon entscheidend, den Gedanken schon durchzudenken. Wenn es ausnahmsweise sind, das wird es sowieso geben. Nein. Leute, die gar nicht arbeiten können, weil sie keine Arme, ohne Arme auf die Welt gekommen sind und so weiter. Behinderte, Alte oder kleine Kinder.
Große Teile der Menschheit will auf einmal ein Auto haben.
Ja, das ist auch nur. Da muss ich da eins sagen. Entweder sehen die Menschen ein.
Das ist das Problem. Ja, aber ich meine, du musst nicht davon ausgehen, dass alle irgendwie das immer alles besitzen wollen. Das heißt doch dann auch, dass du das Auto dir teilen müsstest, dass du es gar nicht mehr besitzen würdest.
Das ist auch die zweite natürliche Schranke, würde ich sagen. Nein. Ist der Egoismus des Menschen.
Der Denkfehler ist, wenn alle Menschen auch einmal ein Auto haben wollen, das kann weder der Kapitalismus noch der mutmaßliche Sozialismus von heute auf morgen machen. Das gibt es gar nicht. Im Kapitalismus, das setzt das voraus, dass die Lohnarbeit im Land und Volk so weit verbreitet ist, dass allmählich genug verdient wird, dass ein Teil der Leute Autos bezahlen können. In aller Kleinheit, stattdessen was anders nicht haben wollen. So macht es der Kapitalismus. Derjenige, der Arbeitsplatz hat, kriegt vielleicht einen Kredit und kann sich ein Auto kaufen. Es ist doch gar nicht wahr, dass die Marktwirtschaft dieses Bedürfnis von einem Einschlag, wo alle irgendein Produkt haben, befriedigt. Das tut auch keine geplante Wirtschaft. Da werden sich die schon darauf verständigen müssen, in welchem Zeitraum sie, falls es unbedingt noch Autos sein müssen, sie diese in entsprechender Menge und Güte zur Verfügung stellen. Müssen die Arbeit einteilen und dann müssen sie die Arbeitsstunden auch abarbeiten. Ansonsten gibt es das einfach nicht. Wenn sie so blöd sind, das ist zwar beschließen, sie wollen alle die Produkte haben, aber niemand will was dafür tun. Ist das auch eine Praxis? Gibt es halt nicht. Ganz schlicht. Aber die Idee, von heute auf morgen daran scheitern zu lassen, die ist absurd. Nee, weil sie leugnet, dass jedes Herstellen von was eine gewisse Zeit dauert, die ein vernünftiger Mensch, der sich schon mal dazu beides zu planen, mitzuplanen, sein Bedürfnis und mitzuarbeiten, sehr schnell auch einleuchten lassen wird, dass das eine gewisse Zeit dauert.
Alle wollen ein Auto, es werden aber nur, keine Ahnung, eine bestimmte Menge, halb so viele produziert. Und zwar von einem bestimmten Teil der Menschen, die sagen, ich habe das mal jetzt gebaut. Deswegen habe ich jetzt Anspruch auf ein Auto und du hast es ja gar nicht gebaut, weil du keine Lust hast. Du hast dich zwar darauf verständigt, dass das. Und wir wollten alle ein Auto, aber du hast es nicht mitgebaut. Ich war jetzt fleißig. Ich habe Arbeitskraft investiert. Wie können wir uns in dieser Gesellschaft einigen, dass jetzt doch eines Auto wird, wo ja der eine Teil dafür sich Arbeitskraft sozusagen abgibt?
Ja, das wäre das größte Problem.
Das ist es. Wenn ich mehr Geld habe, dann
reinzukriegen, pass auf, du willst ein Auto haben, was machst du so? Brötchenbacken ab? Dafür kriegst du doch mein Auto nicht. Also das ist ja genau das, was
du kriegst.
Das ist halt eine Einstellungsfrage, wenn wir das, auch wenn wir es nicht von heute auf morgen ändern, aber selbst wenn wir es langfristig ändern wollen, glaube ich, das ist schon so lange und so verankert in den Köpfen, dass es schwer so möglich wird, eben genau diese Einstellung zu ändern. Ich meine, die Überlegung, die muss man so im Vorhinein immer haben, bevor man irgendwas eben neu angehen will, deswegen muss man es ja nicht gleich verwerfen. Aber ich, daran denke ich, würde das ohne den Scheit teilen.
Aber denke ich denn, so eine Einsicht ist so schwer zu kriegen, wenn, also die ganze Zeit alle total viele Menschen stellen Produkte her, von denen sie nichts haben. Ja, und ja. Auf einmal stellt man Produkte her, die man auch noch haben kann. Und,
die Einsicht ist, bei denen schneller zu kriegen, die jetzt benachteiligt sind.
Ja, aber das ist der große Teil.
Ja, aber
der größte Teil von den Produkten, die jeden Tag in der Schaufenster stehen, ausgeschlossen sind, weil immer das Geld
ist. Ja, dann sehen wir aber mal umgekehrt. Im Moment sind es nicht die anderen Hebel, die wir haben. Beziehungsweise, ja, das ist doch das.
Ja, das ist doch
also,
das
gegeben,
das ist ja, ein kleiner Teil der Leute, die anderen werden viel mehr.
Ja, gut. meinetwegen, aber trotzdem sehe ich dann immer noch das Problem, dass vor allen Dingen dann bei denjenigen, oder auch schon bei denjenigen, die sagen, auf meiner Arbeit, mir kommt schon so klar, und man wollte jetzt noch alles ändern, und wer weiß, was da kommt, um Gottes Willen, das sind ja nochmal mehr. Also, ich glaube, dass.
Darf ich dir mal eine Frage stellen?
Ja, bitte.
Hier ist zurechtkommen privat. Man ist auf sich gestellt, sieht dann selber, was man, zu welchem Reichtum man gelangt. Jetzt kommt so ein arbeitstätiges Angebot. Eine Gruppe Menschen kommen auf dich zu und sagen und machen dir dieses Angebot. Möchtest du bei unserer Arbeitszeitung mitmachen, wo wir gemeinsam überlegen, was wir brauchen und wie wir es herstellen, was dazu nötig ist und schauen, ob es überhaupt klappt? Was die Alternative ist, entweder du machst mit, dann machst du auch beide Seiten mit. Du sagst, was du für Bedürfnisse hast, was du an Arbeit übernimmst, wie wir uns dann also reinteilen in die Arbeit, in die Organisation und dann mit Mitteln der Bedürfnisbefriedigung. Das ist doch erstmal die Wahl jetzt. Und das ist das, was entgegensteht. Jetzt sind wir noch gesagt, was man dagegen hat, den Kapitalismus mit, wo zu Recht kommt, Privatsache ist, wo du auf dich allein gestellt bist und zugeben musst, dass du zu Geld kommst, damit du an die Produkte deiner Bedürfnisse rankommst.
Die Frage war jetzt, die du mir gestellt hast, war jetzt, ob ich das mitmachen würde.
Ja, genau.
Also, wenn das Angebot angehen würde, also was wird auch. Naja, eine Gruppe von Menschen, das ist halt, ja, irgendwie tatsächlich all das befriedigen können, was ich tatsächlich brauche, dass wir also zusammenreisen, als tatsächlich ein Angebot. Sondern das Angebot ist, setz dich mit uns zusammen und überleg dir, welche Bedürfnisse du haben willst, im Anbetracht dessen, wie viel Arbeit sie benötigt, wie viel ihre Befriedigung an Arbeitsaufwand bedarf. Dann relativierst du an den Arbeitsaufwand, der dafür nötig ist, manche den Bedürfnis. Zum Mond fliegen wirst du dann nicht unbedingt wollen. Mhm. Also, so.
Mhm. Also, okay. Ich würde sagen, dass die Bedürfnisse dann einfach mal wegfallen würden.
Wenn man bleibt, dass ich dann in mich gehe und mich frage, was brauche ich wirklich, und damit wir dann auf diesen Nenner kommen.
Und dann muss ich nochmal betonen, man muss tatsächlich der aktuellen, des aktuellen Stands der Produktivität da durchaus nicht bescheiden bleiben. Also, dass man sich jetzt vorstellen muss, dass man als armer Bauer dahin geht oder sowas. Wenn man Zugriff zu den modernsten Produktionsmitteln hat, bedarf es nicht sehr viel Arbeit, um das bisschen, was man sich heute so leisten kann, leisten.
Ja, aber das ist in diesem Fall, was auch ziemlich genau auf zum Beispiel jetzt in der Wirtschaftsdemokratie. Wir tun das mal alles gerne, Kollegen, was wollen wir denn eigentlich herstellen, mit welcher Qualität und welche Menge machen wir es halt.
Das weiß ich nicht, das kenne ich nicht.
Aber es wäre eine Wirtschaftsdemokratie.
Da gibt es halt das Modell des Geldes noch.
Wie bitte?
Da gibt es das Modell des Geldes noch. Das ist natürlich zwangsläufig. Das wäre halt also
einigermaßen. Wo ist denn das demokratisch? Also, was meinst du, was machst du mit Demokratie? Geld ist, Geld ist ja nicht ein Mensch, ein Geld. Ne?
Eine Demokratie bedeutet, ich werde mich noch zusammen und überlege mir, schaffe ich die Maschine ein und entlasse drei Leute oder lasse nur die drei Leute arbeiten und schaffe die Maschine nicht ein. Oder ich schaffe die Maschine ein, lasse alle weiterhin arbeiten und jeder hat sich
zugeschaut. Das löst die entscheidende Frage nicht, wenn das ja wieder Marktbeziehungen sind. Schaffe ich die Maschine an, schaffe ich sie nicht an. Wenn Sie auf dem Markt realisieren wollen, dann müssen Sie die Maschinen anschaffen, die der Markt vorgibt. Die Konkurrenz, der Wettbewerb zu erfüllen. Wenn die anderen die Maschinen haben, dann müssen Sie sie entweder auch anschaffen oder Sie können den Wettbewerb im Wettbewerb gleich verloren geben. Der Max sagt, dass alle Zwänge des Kapitalismus, die wir vorhin besprochen haben, jetzt demokratisch entschieden werden von den Kollektiven, halt ohne den Privatbesitzer. Aber als Individuen müssen sie genau die gleichen Sachen mit sich machen, die in der heutigen wirklich existierenden Produktionsweise vom Eigentümer und seinem Beauftragten hier auch
gelten. Nee, das ist der Unterschied, der Willen wird ja quasi demokratisch entschieden. So demokratisch auch entschieden.
Es müsste ja nichts das demokratisch entscheiden. Das entscheidet wird demokratisch, wer fliegt raus?
Naja, ich gehe dann mal von demokratisch nicht zwangsläufig die Frage stellen. Demokratisch wird die Frage stellen, wollen wir die der Gewinn muss ja vom Bruch sein, oder wollen wir der richtig halten? Wollen wir der die Löhne relativ gleich halten? Oder sehe ich das eine, dass der Geschäftsführer ein bisschen mehr verdient und vielleicht sogar ein bisschen weniger? Das wird im Bereich entschieden, dann will ich vielleicht auch mehr Geschäftsführer sein, weil der weniger verdient und will lieber am Fließband stehen. Oder ich will doch lieber Geschäftsführer, weil der kreativ sein kann. Irgendwie verdient er dann weniger.
Gibt es in der Wirtschaftsdemokratie Konkurrenz zwischen den Unternehmen? Um Kaufkraft, um
mal mehr Zeit. Ich gehe davon aus, dass es weiter Konkurrenz gibt. Also der Mensch, das ist wieder was, wo ich sage, wo es so bestimmt, Konkurrenz gehört dazu. So ist er halt. Wenn die Leute auf die Wette schon kleine Kinder machen, Kinderladen. Spiele sind ja auch noch Form der Konkurrenz.
Also dann gehören doch diese Rationalisierung genauso dazu. Jo. Dass Leute nicht mehr arbeiten dürfen. Und nicht mehr die Löhne befriedigen dürfen, weil sie eben die Löhne nicht mehr bekommen.
Heute ist es so, der Chef, der Diktator, entscheidet, er kann viel raus.
Ja.
In der Wirtschaftsdemokratie entscheidet vielleicht, kann man viel raus, aber er will weniger bleiben.
Da geht es auch um die Verteilung.
Das ist darum geht es mir jetzt.
Das ist der Effekt leider der gleiche. Ich muss rationalisieren und dann kann ich auch sagen, wenn wieder arbeitet, stimmt nicht mehr.
Nee, das ist das
Ding. Dieselbe, ich muss überlegen, dieselbe Überlegung muss eine andere Firma auch anstellen.
Also die länger arbeiten und nicht weniger.
Ja. Nein, ich meine, dieselbe, sagen wir mal, der Markt ist, du kannst dich da konkurrieren. Du kannst dich da konkurrieren, weil du das Geld nicht hast, um jetzt die neue Produkte zu kaufen. Und das heißt, du musst entscheiden, du müsstest irgendwas ändern. Entweder wir arbeiten alle gemeinschaftlich mehr oder nicht mehr oder wir bezahlen uns alle weniger Löhne oder sowas. Das ist ein gemeinschaftlich geschiedenes Modell. Und dann sagst du, okay, nö, dann wirst du rausfliegen aus der Marktwirtschaft, dann wirst du untergehen. Aber das ist, glaube ich, eben nicht der Punkt, weil nämlich eine andere Firma, die der gleich untergehen sollte, ist nämlich genau dieselbe Kollegin. Gut, die hat sich vielleicht mal moderne Format angeschafft, aber die wollen bei den Schlägen jetzt automatisch irgendwie innovieren, also Innovation schaffen. So, da müssen die halt, haben sie zusätzliche Ausgaben, müssen sie auch entscheiden, kriegen wir das Geld her. Ich glaube, wir wollen gemeinschaftlich gelegt, das ist ein gemeinschaftlicher Bewegungsprozess. Also, wenn alles richtig ist, wird sich der Wettbewerb an den Nutzern noch geben. Klar, und muss auch versuchen, die Firmen an sich, die müssen sich natürlich vernetzen. Die Firmen an sich sind aber demokratische Gebilde, die versuchen sich in den Wettbewerb einzugliedern und versuchen gemeinschaftlich halt trotzdem Gewinn zu schaffen, ihren gemeinschaftlichen Gewinn zu schaffen. Allen denken sie ein bisschen besser auf der Weise.
Aber gegeneinander.
Ja, gegeneinander, aber das müssen wir aus den Menschen herauskriegen.
Ich muss was sagen.
Da müssen diese unterschiedlichen Konzepte ausdenken, die sie trotz, da sie keine Innovation halt bezahlen, also keine neuen Geräte bezahlen, die sie ausrechnen, die sie trotzdem mit konkurrieren können. Also das ist natürlich ein
Problem. Ja. Ich meine, du verschwendest deine Geisteskapazitäten mit der Überlegung von Modellen und ihrer Machbarkeit. Weil das hat einen Haken, wenn man an Modelle und ihre Machbarkeit zu den Alternativen, zu dem, wie es heute läuft, nachdenkt. Dass man das, was der Theo vorhin gemeint hat, nicht zur Kenntnis nimmt, was Geld ist und wie es nur existieren kann. Und da müsste man es untersuchen, wie es, was es ist und wie es hier vorkommt, was seine Bestimmungen sind. Und daran entscheidet sich, ob es Geld noch anders geben kann oder ob das die einzige Existenzform von Geld ist. Zum Beispiel auch mit der Konkurrenz dann genauso oder auch mit Wirtschaftsmodellen, die Gewinn kalkulieren. Da muss man sich tatsächlich erstmal anschauen, wie gibt es das und daran kann man erst entdecken, ob es dazu Alternativen gibt oder ob es das nur so geben kann. Also ob das wirklich an der Logik der Sache liegt. Die muss man erstmal durchdringen und deswegen empfehle ich stark dafür, dass man sich nochmal über den Kapitalismus oder die Marktwirtschaft unterhält, also, was da für Gesetzmäßigkeiten herrschen und ob es die noch anders gibt.
Also, man was ich halt nicht sehe, also wenn ich jetzt gehe, nicht mit Zinsen und was auch immer, also Kapital und Finanzmarkt und so, wenn ich das ausfordere und nur sage, Mensch, durch ist jetzt das wert und ein Computer ist halt das wert. Das bedeutet, wenn ich gleichsetze, sind so viele Brötchen, so viele Computer wert, was auch immer. So, und jetzt bin ich in der Wirtschaft, wo ich Bedürfnisse befriedigen will, mein Bedürfnis ist Brötchen haben und ein Computer. Ja, dann müssen die sich auch einigen, wie viele Brötchen wächst du mir, damit ich dir einen Computer zusammenschraube. Dieser Zwischenschritt des Geldes würde da jetzt eigentlich noch kein Hemmnis bringen.
Ja, Ordnung, also eigentlich die Ordnung.
Da ist noch kein Hemmnis drin. Das Hemmnis
kein Durchschnitt sein, sind Zinsen gut oder schlecht, oder ist Sparen und Kapitaleinkäufe gut oder schlecht. Da kann man nur diskutieren, aber ob ich ein Brötchen erst sozusagen mit Geld gleichsetze, das Geld dann hier auf dem Computer, ob die sich gleich einigen müssen, die müssen auch da ein Brötchen backen, dann müssen wir früher. Da sehe ich jetzt noch nicht den Unterschied.
Deine Gedanken, deine Ausführungen kranken daran, dass du den Gedanken ans Geld einfach nur aus dem Kopf rauskriegst.
Ich sehe auch keine Grund.
Zwar was du heute, du redest, du sagst, du hast das Geld nicht vonnöten, aber du fängst sofort an zu sagen, das Brötchen backen und das Automobil herstellen, diese beiden arbeitsteiligen Funktionen, die haben doch einen unterschiedlichen Wert. Wie kommst du auf die Idee? Die sind notwendige Bestandteile der Gesamtarbeitergesellschaft. Mach mal, versuch vielleicht mal rauszudehnen aus der Marktwirtschaft, aus der Wirtschaft insgesamt. Denk da mal eine Produktionsgenossenschaft oder Produktionseinheit wie die Familie. Intern. Wohngemeinschaft. Man schätzt sich, man will sich natürlich wechselseitig aufs Ohr hauen, also teilt man die Arbeiten auf. Da kommt keiner auf die Idee zu sagen, Mensch, das Abspülen ist aber so viel mehr wert als das Kochen oder umgekehrt, das Kochen ist so viel mehr wert als das Abspülen. Es wird einfach aufgeteilt, sei es nach Lust und Laune, weil bestimmte Tätigkeiten manche bevorzugen, sei es gleichmäßig, weil kocht der eine und der andere spült aber umgekehrt. Das funktioniert bei Leuten, die den Standpunkt einnehmen, wir wollen unser kleines Leben zu 5, zu 10 oder zu 30 organisieren. Da kommt der Gedanke der Wertigkeit bei mir auf.
Aber das
nützt warum ein. Kommt er bei dir in dem Moment auf, wenn du sagst, die gesamte Gesellschaft sei so?
Nein.
Das frage ich nicht.
Wie auch
kaum ist es aus dem Bereich der 5 bis 30 Leute draußen, kaum denkst du an 3 Millionen oder 80 Millionen oder gar eine Milliarde Chinesen, denkst du, das geht doch bloß
nicht. Nee, also von der Einzelnen auf die Gegend war. Ich weiß nicht, ob es da auch andere Effekte gibt, vielleicht gibt es auch andere, das wäre ein Soziologen da drin. Keine Ahnung. Aber selbst wenn ich nur zwei habe und es gibt kein Geld, der eine kann das erstellen, der andere das, müssen die sich doch einigen, pass auf, ich möchte auch wirklich, dass du wenigstens so viel davon herstellst, dann gebe ich dir auch eins von meinen Produkten. Oder einigen sie sich nicht und lassen sich dann überraschen, wie hat der andere gemacht. Wie funktioniert diese?
Das macht so viel Differenz. Die Vorstellung ist, glaube ich, es gibt einen riesigen Berg Brötchen und einen riesigen Stapel Computer. Also ich gehe halt hin und nehme mir das, weil ich weiß genau, ich habe Gurken geerntet. Also, ich habe einen Teil dazu beigetragen und andere können von meinen Gurken auch was nehmen. Das ist also jetzt vollkommen wurscht. Ja, dann, erst dann ist der Wettbewerbsgedanke weg. Erst dann werden wir an dem Punkt, wo wir sagen würden, jetzt, also es ist im Prinzip, jede Arbeit ist gleichwert, jeder macht auf seine Art die Arbeit, wie er sie halt machen muss. Auf der anderen Seite setzt natürlich voraus, die anderen sehen das ein. Das ist wie halt in der WG das Beispiel hat. Nur in einer viel größeren Dimension. Aber das ist das Prinzip. Es gibt irgendwo eine große Fläche, ein Haufen von dem Zeug, was unsere Bedürfnisse befriedigt. Und von dem nehmen wir uns, egal wie viel, keiner beschwert sich darüber. Weil jeder trägt ja zu irgendeinem Haufen was bei. Seien es die Gurken, seien es die Brötchen, seien es die Computer. Also das muss die Grundannahme sein. Sonst haben wir den Wettbewerbsgedanken im meisten Sinne und diesen Wertgedanken noch dabei. Egal wie man dazu steht, aber das finde ich muss bei dem Modell die Grundannahme sein.
Die Hauptschwierigkeit ist die, dass der Wettbewerbsgedanke, wie du ihn einbringst in die Diskussion, du schreibst dem Leistungen zu, die er gar nicht hat. Der verzeiht doch gar nichts.
Ohne Wettbewerb. Ohne Geld und ohne Wettbewerb.
Aber die Bewertung,
die müssen sich einigen.
Ob du mit Geld bewertest oder mit irgendwas anderem. Wenn du sagst, du willst die Brötchenarbeit und die Automobilarbeit irgendwie messen, nach einer, wie viel Brötchenarbeit ist, wie viel Automobilarbeit wäre umgekehrt.
Die müssen sich einigen.
Wenn du anfängst, bist du in Wahrheit längst beim Geld. Auch wenn du noch bei als Geld dir denkst,
bist du
auch bei Zeitmangel vielleicht.
Die müssen sich einigen.
Genau. So. Und dann wird wohl die Voraussetzung dafür, dass das mit dem Konsens aller klappt, auch sein müssen, dass der Zeitpunkt, wo man vielleicht doch darauf verzichten muss, weil es vielleicht gar nicht mehr ist, dass der halbwegs erlebbar sein muss. Also die Produktivität muss sehr hoch entwickelt sein, dass das zur Zufriedenheit der Menschen klappt, die sowas ausmachen. Und natürlich, das 80 Jahre darauf warten muss, bis man das Zeug kriegt und längst das Zeitliche gesegnet hat, dann sieht man nicht ein, dass man darauf warten soll.
Ich
Aber ich muss dann mal überlegen, erst einmal den Gedanken rauskriegen, bevor man dann die Frage, wie organisieren wir das? Die Vergleichbarkeit der Arbeitsleistungen, überhaupt der Gedanke, der ist schon die Kündigung des Ausgangspunkts, das ist eine Arbeits-, Gesamtarbeit und die muss geteilt werden. Und da ist jeder Arbeitsteil so viel, Anführungszeichen, mehr wie der andere, nämlich Gebrauchswert nötig, nicht geldwertmäßig nötig. Ohne selbst den letzten Wert, was den Finish noch machen will. Auch ohne den ist das Produkt nicht fertig. So, das wäre der Standpunkt dieser Arbeit. Und wenn dann die Arbeiten sowieso weitgehend zu großen Teilen, wie du sie auch schon mal gebracht hast, automatisch gehen im Kapitalismus und dann gibt es plötzlich keinen Menschen mehr, die Sachen kaufen. Also wenn es wirklich automatisch geht, ja, dann ist doch die andere Geschichte längst gegessen, da geht man halt hin, wenn man was braucht, wenn es von selber geht. Aber du kommst über den Gedanken nicht hinweg, dass Verteilung der Arbeitsprodukte nur dann geht, wenn man sie irgendwie abstrakt quantifiziert und dann Berechtigungsscheine auszahlt.
Also für mich ist es das Gleiche, ob ich mich ohne Geld einigen muss oder ob ich das von Wert zu Ordnung und dann sagen kann. Ich kann mir einigen, indem ich sage, der Wert ist gleich dem Wert. Also in einer Gruppe Einigung, wie viel willst du jetzt arbeiten oder was kannst du arbeiten? Das stimmt doch total. Also ich bemesse dem einen Wert.
Würdest du mir zustimmen, dass wir uns jetzt ein bisschen im Kreis drehen?
Ja, wir kommen gar nicht mehr.
Lass nochmal den Kreis so wie er ist. Es muss nicht alles gleich im Konsens geklärt werden. Denk mal drüber nach, ob dein Grundfehler nicht wirklich ist, du kommst von diesem Gedanken der abstrakten Bewertung von Arbeit. Und das ist nämlich der Witz von Geld. Geld ist nichts weiter als die abstrakte Bewertung von den Leistungen. Wenn du den Gedanken nicht loslässt, ja, dann brauchst du auch noch einen Gedanken machen, wie man es anders organisiert. Dann gibt es doch Konkurrenz.